Wissen Sie, was Weltpolitisches passiert ist zwischen Heiligabend und jetzt? So kurz mal ein bisschen in die Nachrichten geschaut und das war's dann auch schon wieder, weil wir wollen ja alle irgendwann mal zur Ruhe kommen, besinnliche Tage und so weiter. Und trotzdem wollen wir wissen, was passiert, wo ist was geschehen, welche Entwicklungen gibt es bezüglich dieser ganz großen Fragen auf dieser Welt? Und wenn Sie sich diese Fragen stellen, liebe Zuschauer, dann herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Tacheles mit Röper und Stein und vor allem ein gutes neues Jahr. Es liegt vor uns und wir starten mit der ersten Ausgabe von dieser Reihe. Ich wünsche dabei eine informative Unterhaltung, viel Spaß und wie sagt man noch? Jetzt geht's los. So, lieber Thomas, alle Aufnahmerituale im Vorfeld sind erledigt. Alles läuft hier. Als erstes ein gutes neues Jahr wünsche ich dir.
Die auch gehabt zu haben, ja.
Ja, wir sind beide noch so im leichten Hangover von
Wenn ich,
einer.
bei uns war das gar nicht so alkoholfies. Also es war eigentlich, ich habe keinen Hangover, aber wir haben bis morgens um 8 gesessen, ohne jetzt exzessiv zu werden, aber irgendwas plötzlich 8 Uhr. Und ich habe irgendwie einen etwas zerstörten Schlafrhythmus. Wir hatten zuerst Familienparty, dann sind die alle weg und dann irgendwie haben die Nachbarn noch gerufen und dann wurde es 8. Aber jetzt, wie gesagt, es war gar nicht so Alkohol. Das war gar nicht das Problem. Es ist einfach nur irgendwie 8 Uhr.
Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nur angestoßen und ein bisschen Sekt und
Nein,
so.
wir hatten schon, aber es war jetzt nicht exzessiv. Also was ich, ein paar Bier und dann hinterher noch ein, zwei Whisky, aber nichts Schlimmes jetzt über die Nacht verteilt ist das ja nicht viel. Aber irgendwie war es 8.
Und es war immer Essen, gutes Essen, die letzte
Boah,
Woche, die ganze Zeit
wir haben jetzt für
war
eine Woche, bei uns haben alle mit, ist ja Russland, also man muss ja wissen, Silvester ist in Russland das wichtigste Fest. Das ist so Weihnachten und Silvester zusammen. Das heißt, die haben aufgefahren, also alle haben irgendwas mitgebracht und jeder hat mitgebracht, dass er den ganzen Tisch ernähren könnte. Und jetzt steht das alles bei
Okay.
uns im Kühlschrank und wir wissen nicht, wohin damit. Also wir haben
Okay.
jetzt Fleisch, Salate, alles. Es ist
Du kannst es
unglaublich.
ja
Ich weiß gar nicht.
rausstellen, jetzt ist ja ein Kühlschrank überall, ne, bei euch. Wie viel habt ihr jetzt gerade?
Ja,
Minus
wir haben
zehn? Minus zehn?
minus 13.
Oh, knackig. Also dann.
Ja, ist schön. Also es ist schön. Es ist ja eine angenehme Kälte eigentlich und viel Schnee. Also war richtig schick.
Wir hatten heute Sonne hier pur, gleich in der Früh, Sonnenspaziergang, kalter Wind, Winter, es liegt ein bisschen Schnee, dann aufgewärmt, lecker gegessen, wir sind in eine Sauna gegangen und da gab es der Ruheraum war da ein Wintergarten und ich lag im Wintergarten bei 20 Grad plus mit, weißt du, nach der Sauna und dann nochmal, also es war einfach und die ganze Zeit Sonne pur und
Sauna hatten wir
vorhin.
gestern auch.
Und vorhin war ich noch bei einem fast Vollmondspaziergang, nochmal im Wald mit richtig hell, weißt du so, ich bin mit Licht aufgeladen, jetzt kann das ja kommen.
Na,
So.
herzlichen Glückwunsch. Nee, wir hatten ja auch gestern Sauna noch. Die haben gestern beschlossen, vor der Silvesterparty noch eine Herrensauna zu veranstalten, nachmittags. Das war auch sehr nett. Also so nach der Sauna raus in Schnee und so, das war geil. Also hatte was.
Und hast du deinen Auftritt noch gehabt bei Arti?
Ach du Arschloch, ja. Die haben mich, während wir gerade in die Sauna gingen, hat RT angerufen und gesagt, ob ich noch was sagen möchte zu dem, was war das denn nochmal? Ach so, ja genau, zu den neuesten Erklärungen des Verteidigungsministeriums, der Angriff auf Putins Residenz. Und ich sage, Jungs, ich bin in der Sauna danach, gerne. Und dann bin ich nach dem Bierchen noch bei RT ins Fernsehen gelaufen, in diese Live-Sendung. War lustig.
Okay, hat geklappt alles, ja.
Na nee, es war ja ein Bierchen, Gott, das ist ja nicht schlimm, aber
Ja, du sahst schon
dass
lustig
die am
aus auf dem
Silvesterabend damit kommen, habe ich auch gedacht, Leute, das muss jetzt echt nicht sein,
aus
aber
dem Film,
okay,
was
was
du
tut man nicht
geschickt hast,
anders?
da dachte ich, du warst schon ganz schön lustig. Thomas, wir ratschen hier, das ist ja alles irrelevant, was wir alles erlebt haben. Das hat jeder erlebt. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen in dieses neue Jahr. Ob es ein frohes neues Jahr wird, das werden wir sehen. Auf jeden Fall habe ich es gerade so am Anfang gesagt, so kaum einer hat in die Nachrichten geguckt, vielleicht mal so ein bisschen. Ich habe mich auch davon da gewehrt eigentlich fast, ja. Aber was ist denn alles passiert? Und vor allem, wenn ich auf deine Seite gucke, dann sehe ich gleich wieder Schlagzeilen, wo ich mir denke, ich lege mich wieder hin und stehe 27 auf. Weißt du so? Zum Beispiel hier Angriff auf Putins Residenz. Ah, falsches Wort, kommt jetzt nicht raus. Mist. Mist. Wer
Ja.
hat wann, wo, was entschieden, um zu sagen, das ist eine gute Idee? Ne? So.
Ja gut, also wir kommen ja nachher noch chronologisch, gehen wir durch, was in den Ukraine-Verhandlungen gelaufen ist, so ganz von die letzten 2 Wochen. Damit springen wir jetzt eigentlich ein bisschen vor bei dem Thema, weil parallel zu den Gesprächen, die Trump und Zelensky in Florida geführt haben, hat die Ukraine tatsächlich Putins Residenz angegriffen. Das war so fast, ja, im Grunde ungefähr zeitgleich mit der Pressekonferenz oder ein bisschen später. Natürlich, die Ukraine bestreitet alles, die westlichen Medien glauben natürlich, wenn Selenskyj sagt, kann alles gar nicht sein. Nur so richtig viele Gründe, sich das auszudenken, haben die Russen erstens nicht. Und zweitens, naja gut, jetzt darum musste ich noch zu Russia Today, weil das Verteidigungsministerium eben im Detail rausgegeben hat, wie die Drohnen geflogen sind, wo sie abgeschossen wurden. Und man kann ja dann teilweise aus den Drohnen eben, auch wenn man die Runden unten findet, kann man ja teilweise aus denen noch rauslesen, was das Ziel war, das Programmierte. Also es ist sehr eindeutig, dass sie versucht haben, eine Residenz von Putin anzugreifen.
Wie viele Drohnen?
91 insgesamt.
Ouch.
Aber da sind viele schon 100 Kilometer vorher abgeschossen worden. Also, aber wie gesagt, man konnte dann eben sehen, ne, die Schwärme, wohin die unterwegs waren. Ja, das ist natürlich eine Provokation, was die westlichen Medien jetzt gar nicht so gerne erzählen. Weil es gab ja so eine Art, weiß ich was, unabgesprochenes Gentleman's Agreement, dass man eben die Führung des anderen Landes nicht beschießt. Ja, also ich meine, die Russen wissen ja, wo die Ministerien stehen in Kiew, haben keins angegriffen. Die Russen wissen, wo die Landhäuser von den ganzen Kiewer Leuten sind. Das ist ja kein Geheimnis, wo Selenskyj und so weiter ihre Landhäuser haben. Ist nichts von angegriffen worden. Nie nicht. Und das war so eine, ja, so eine unausgesprochene Vereinbarung. Und die hat Selenskyj gebrochen. Und das ist natürlich schon eine Eskalation, weil die Russen danach gesagt haben, wie gesagt, wir kommen nachher auf die Ökonomie noch, die Russen haben danach gesagt, okay, jetzt müssen wir unsere Verhandlungsposition neu überdenken, weil so geht's nicht.
Kann es sein, dass es da Kräfte gibt, die das machen, ohne dass Zelensky das weiß? Oder sagte er weiß es nicht und hat es trotzdem angeordnet?
Nein, das geht nicht. Du musst, also das geht auch nicht so einfach. Solche Angriffe, da brauchen sie auch westliche Hilfe zu. Nochmal, die Ukraine hat nicht die Langstreckenaufklärung, sie hat nicht den Satelliten, nix. Und wenn du die Drohnen einfach losschießt, du musst ja gucken, dass du sie den Kurs auch so willst, dass sie versuchen, die bekannte Flugabwehr zu umfliegen. Und die hast du nur mit Satellitenaufnahmen, Informationen aus dem Westen. Und dann kommt hinzu, die Drohnen sind sehr tief geflogen. Das heißt, die sind auch nicht so ohne weiteres vom Radar zu erkennen. Und tief fliegen, da sind wir wieder bei den Bodenreliefkarten, die in Europa nur die Bundeswehr hat. Also es ist jetzt die Frage, welche westlichen Länder das unterstützt haben. Also das wird sicherlich nicht in der Selenskys Rücken passieren.
Na, der Mann, der zum deutschen Volk gesprochen hat, irgendwie am Neujahrstag oder Silvester schon, der hat
Ich habe die
ja.
Rede gar nicht, was hat er gesagt? Ich habe da
Ich
irgendwie
hab.
nur was drüber
Geht
gelesen.
nicht, sorry, kann nicht anschauen, es funktioniert nicht, zu großer Schmerz. Ich höre mir
Aber der hat
nur.
doch irgendwie nur von der Ukraine gesprochen, oder?
Es
Also ich
geht.
habe, was ich gesehen habe, war Ukraine, hat er erzählt.
Eben, genau das ist es ja, dass Herr Merz quasi in seiner Rede sozusagen nur die Ukraine drin hat. Das ist somit das Wichtigste, ja. Ich hatte da einen echt interessanten Artikel drüber. Ein
Sollte
Selbst.
jedem zu denken geben, wenn der deutsche Kanzler nicht über die Deutschen spricht, sondern über die Ukrainer. So, naja. Würde ich,
Ja.
wenn ich jetzt Deutscher wäre in Deutschland und wählen und so, ich würde drüber nachdenken, was das bedeuten könnte.
Warte mal, wo war das hier? Nee, das ist schon wieder die. Ich habe vom Julian Reichelt was gefunden. Das muss ich ja ganz kurz vorlesen. Julian Reichelt auf X. Meine zwei Takeaways von der Merz-Neujahrsansprache, die nichts Gutes verspricht, passt jetzt einfach gut hierher. Auch wenn man ihn kritisch sehen muss, den Reichelt, er hat schon wirklich auch, bringt er gute Sachen. Ja. Nicht bei allem, aber da hat er wenigstens recht. Also er sagt, Zitat, erstens, der Bundeskanzler ist vollkommen besessen von der Idee seiner selbst als grandiose Schicksalsfigur der Weltgeschichte. Er sieht sich als Bändiger und Bezwinger der ganz großen Linien. Er kann keinen einzigen simplen Gedanken ohne die Frontverläufe in der Ukraine denken. Er ist vollkommen unfähig geworden zu erkennen, dass die wichtigsten Entscheidungen fürs Land im Land liegen. Na, Moment, jetzt habe ich. So, zum Beispiel eine Umkehr der wahnwitzigen Energiepolitik ohne Rücksicht auf das Bürokratiemonstrum EU. Erster Punkt. Zweitens. Merz sieht nicht, dass die wichtigste Sicherheit der Deutschen die innere Sicherheit ist. Er beschwört in diesem Zusammenhang ein sicheres Land und die Abschreckung, die sehr wichtig ist, übersieht dabei aber vollkommen, dass die Gewaltkriminalität in Deutschland außer Kontrolle ist, dass niemand an Abschreckung und Kriegstüchtigkeit glaubt, solange die Bundesregierung weiterhin eine feindselig islamistische Armee junger Männer eine Invasion zulässt. Wenn Merz an Bedrohung denkt, denkt er an Putin, während die Bürger an ihren Bahnhof denken. Totale Entkopplung schon nach wenigen Monaten im Amt. So, gibt's noch ein paar Sätze, lasse ich jetzt weg. Oder hier,
Ja.
seine Neujahrsansprache ist hoffnungslos gescheitertes Elitenrumgemurkse im dröhnend markigen Merz-Großmanns-Sound. Kann ich nur zustimmen. Also, der hat es gut analysiert, der hat sich's angehört, dann muss ich es nicht tun. Ja? Mir reicht es, wenn als Quintessenz der Herr
Ich
Reichelt sagt,
hab mir gerade das PDF aufgemacht. Ich überfliege das gerade.
es ist furchtbar. Es ist wirklich ein Plattitüdenorchester und auch so habe ich schon einiges jetzt gelesen, wie Merz eigentlich da gegen
Der ist
jeden politischen Verstand es nicht schafft, irgendwelche Mehrheiten zu organisieren. Und der Typ, der es machen sollte, ist selber im inneren Narzissmus gefangen. Also Spahn, da ist so ein Duo Infernale da vorne dran an der CDU. Heißt jetzt nichts Gutes im ersten Moment, ja.
ja. Also bei Spahn, ich bin ganz überrascht, der Spiegel hat immer wieder kritische Artikel über Spahns Korruption. Das sind tatsächlich, im Spiegel sind tatsächlich Artikel kritisch über Spahn. Der Spiegel mag Spahn nicht. Also das ist ganz interessant.
Und aber nimmt keine Fahrt auf dieses Thema. Das sind 11
Nee,
Milliarden, die
natürlich
der
nicht, aber
verbockt hat,
der
ja.
Spiegel erinnert dran, und zwar recht groß. Also finde ich schon interessant.
Wird
Das
da auch auf seine Aussage in der Enquetekommission hingewiesen?
Nein, der Spiegel wird ja nicht Corona-kritisch. Er ist Spahn-kritisch aus irgendwelchen
Okay,
Gründen.
weil das macht natürlich auch in gewissen Kreisen die Runde, dass er da die Rolle rückwärts macht, der Spahn, und sagt, ja, Moment, ist ja vorher nie getestet worden, wird ja heute noch im Markt getestet und jetzt kommt's. Es war nie für Fremdschutz vorgesehen. Echo, 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 Echo. Nie für
Schrecklich.
Fremdschutz vorgesehen, vorgesehen, vorgesehen. Denkst du dir, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Derjenige, der jahrelang mit Pandemie der Ungeimpften und so weiter und so fort, ja, wo du dir denkst, kackfrech lügen und du kommst damit durch.
Ja, gut, aber da kannst du ja beim Spiegel nicht erwarten, dass die kritisch bei Corona sind. Das geht nicht. Wie gesagt, nicht, denk an unsere Frau. Wie hieß sie? Ach, die gute Dame noch, die von dieser Ethikkommission.
Bix.
Büx, die hat auch den Journalisten klar gesagt, Jungs, wenn ihr da jetzt kritisch
Ihr
werdet,
habt da
seid ihr
alle
auch dran.
mitgemacht. Ihr wart da alle dabei.
Ihr habt es alle mitgemacht, Leute, ihr könnt nicht kritisch werden. Nee, nee, das wird nichts.
Wie
Ich
wenn
gucke
die
gerade
das
beim
nicht
Spiel.
gewusst hätten. Das hat die ihnen nur noch mal zusätzlich
Die hat es ihnen, ja.
stenografiert, ja.
Aber die Medien zitieren solche Sachen ja nicht, sie wissen warum. Also ich finde es gerade interessant, ich blätter gerade durch die Rede von Merz durch, also es geht Ukraine, Amerika, dann auf der Seite 3 im PDF kommt da mal kurz was über die Sozialpolitik. Und da sagt er, wir müssen, ne, die Balance in unseren Sozialsystemen schaffen. Also es das heißt Sozialkürzung. Super.
Balance in den Sozialsystemen schaffen.
Naja. Oh. Ja, und dann schon wieder, Deutschland ist ein großartiges Land.
Das hat man
Ja, und
ihm
dann schon wieder Außenpolitik.
bei der
Dann ist schon
AfD
wieder
hat man ihm
Außenpolitik.
das ja gezeigt, bei der 100, dass Deutschland so großartig ist. Lauter
Ja, wir haben die
Jubelbild.
finanziellen Möglichkeiten geschaffen, unsere Verteidigung zu stärken. Wir verschulden uns gnadenlos. Der erzählt das. Oh, wir sind bereit, unsere Freiheit zu verteidigen. Super. Wir sorgen für unsere Sicherheit. Wir leben in einem sicheren Land. Oh, sagt er. Er sagt, wir leben in einem sicheren Land. Und damit das so bleibt, ja, der Reichel hat recht. Wir leben in einem sicheren Land, damit das so bleibt, müssen wir unsere Abschreckungsfähigkeit verbessern. Wir wollen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Also tatsächlich wirklich, ne, sein Sicherheitsding ist Außenpolitik.
Die
Das
ganz
ist ja irre.
große Linie, ne, so.
Das kannst du dir alles nicht ausdenken, was der erzählt. Aber das haben ja wahrscheinlich manche Zuschauer sich tatsächlich angeguckt. Ach, ist der Schmerz, da kriegst du Bauchschmerzen bei.
Lass uns weitergehen, sonst wird
Nee,
mir
das hat keinen Sinn.
körperlich,
Das ist.
ja, das ist irgendwie.
Oh, okay. Gut, ich habe mir der Putins Rede angeguckt
Ja. Nochmal ganz kurz auf den Artikel, wo wir jetzt ausgegangen sind, und zwar das mit dem Angriff auf Putins Residenz. Also ich bin mir ganz sicher, dass das zum einen sehr unangenehm aufgefallen ist in Russland, um es mal neutral zu sagen, und zweitens, das auch nicht unbeantwortet bleibt. Was wird
Das bleibt ja
denn.
unbeantwortet. Also wie gesagt, die werden wahrscheinlich jetzt einiges in den Verhandlungen ändern, mehr Bedingungen fordern. Wir können mal raten, was das sein könnte. Das könnte eben sein, dass sie noch mehr Wert legen auf den Schutz der russischen Bevölkerung in der Ukraine. Und das könnte auch sein, dass sie jetzt Zelensky komplett nicht mehr anerkennen.
Als Präsident insgesamt
Ja
oder
gut, das tun sie im
sowas.
Grunde eh nicht, aber bisher sagen sie, man kann mit ihm noch reden. Und da muss aber hinter, ne, muss eh dann hinterher Wahlen geben, damit eine legitime Regierung entscheiden kann. Aber kann sein, dass sie jetzt mit dem nicht mal mehr reden wollen. Ich weiß es nicht, aber die werden irgendwas tun. Und natürlich wird es militärische Reaktionen geben. Mal gucken, welche. Mal gucken, welche. Und das Blöde ist für Zelensky und die Europäer, die ja anscheinend hoffen, mit sowas Punkte zu machen, in irgendeiner Form, Trump fand das nicht lustig. Trump fand die Geschichte gar nicht witzig. Also es hat die Europäer sicherlich, hat den Europäern nicht geholfen. Mal gucken, was draus wird.
Reckless, ruchloses Verhalten. Heißt, glaube ich,
Ja, wir
reckless.
hatten doch auch noch die andere Geschichte jetzt von der Silvesternacht.
Ja, stimmt. Also,
Wo ich noch nicht drüber geschrieben habe, mache ich dann, bis Tacheles raus ist, mache ich es vielleicht Freitag, aber heute am Donnerstag mache ich gar nichts mehr.
ich habe einen Artikel so angefangen, also nicht ich, ich habe ihn gelesen gerade eben, so nach dem Motto: Unglaublicher Skandal, Massaker an Zivilisten in der Ukraine. So fing das an, hat das alles aufgelistet, wurde in der Silvesternacht, wurde eine Bar angegriffen, Tote 25, davon 5 Kinder, ziviles Ziel, nichts Militärisches, da war nur Leute drin, ganz normal, und kurz nach Mitternacht wurde es angegriffen. Und dann denkt man eigentlich, oh, jetzt geht's gleich los, die Schimpftirade gegen Russland und so weiter, und drunter steht: Und genau jetzt schreibt eure Gedanken auf, die ihr hattet, aber es war in Cherson und es waren die Ukrainer, die Landsleute selber ermordet haben. Und dann dachte ich mir, okay, so könnte man einen Artikel auch anfangen,
Von wie war der?
ja. Ich hatte irgendeinen Post, den jemand geschrieben hat, einen
Ach so.
satirischen Kommentar, ja. Also nochmal, gestern Nacht oder heute Nacht, kurz nach Mitternacht, wurde ein Massaker verübt an der ukrainischen Bevölkerung in Cherson, von Russland kontrolliert, sitzen ethnische Russen, aber Ukrainer. Und drei Drohnen sind reingeknallt. Und nicht nur Sprengbomben, sondern Brandbomben. Das heißt, die haben die Hütte abgefackelt. Und viele erinnern sich da natürlich sofort an Odessa am Mai 2014, bei dem Angriff auf das Gewerkschaftshaus damals, wo ja auch so viele Menschen zu Tode kamen. Und ich bin mir sicher, dass dieses Ereignis in unserer Medienlandschaft nicht den entsprechenden Nachhall finden wird. Bin ich
Wird
mit.
das nicht? Du musst jetzt aber sehen, warum das auch gerade in Russland furchtbar Wellen macht und warum es auch aus Sicht der Ukraine eigentlich ein echt fieses Verbrechen ist. Wie gesagt, nochmal, ihr müsst ich immer im Hinterkopf haben, dass das Silvester in Russland das Fest des Jahres ist. Wie bei euch Weihnachten und noch irgendwas dazu. So, und jetzt stell dir vor, ein christliches Land würde zu Weihnachten, in einem, also nur zwei christliche Länder im Krieg, und zu Weihnachten bombardiert das eine die Weihnachtsfeiern am anderen. Da kommen wir der Sache näher. Und auch die Ukrainer sind ja auch sowjetisch geprägt, auch wenn sie es nicht wollen. Auch für die ist es ja so, ne, dass Silvester das größte Fest des Jahres ist. Und auch die haben Silvester wahrscheinlich immer noch, wie die Russen auch. Da gibt es ja, ne, Weihnachten bei euch, Tannenbaum und Geschenke, das ist ja alles Silvester hier. Finden ja alle Silvester statt. So, Familienfest. Und da hauen die mit Drohnen rein.
Wo Kinder drin sind.
Sowieso, klar, ist ja Familienfest. Also, was das sollte, weiß der Geier.
Wahnsinn.
Aber wird jetzt die russische Verhandlungsposition sicher auch nicht zurück zugunsten Kiews und der Ukraine bewegen. Im Gegenteil.
Bedeutet letztendlich, die Wahrscheinlichkeit auf Frieden sinkt rapide jeden Tag jetzt, oder?
Ja, oder jedenfalls sinkt sie zu Bedingungen, wie Selenskyj sie bisher noch hatte. Ich denke, die Bedingungen werden schlechter. Weil Putin hat das ja auch schon gesagt vor kurzem, dass es eigentlich schon fast egal ist, ob die Ukraine jetzt den Donbass räumt oder nicht, den holen sie sich jetzt eh bald. Militärisch dann eben, dann ist das so. Also ich denke, die Russen werden ihre Position verändern. Und wie gesagt, auch die Ukrainer müssen darüber nachdenken. Also jeder, der hier so pro-ukrainisch rumrennt, müsste jetzt darüber nachdenken, was bedeutet das denn, wenn die Ukraine mit Drohnen gezielt ihre eigenen Zivilisten abschießt? Weil aus Sicht der Ukraine sind die Leute ja Ukrainer. Und die Russen sind böse Besatzer. So, wenn ich jetzt aber das für meine Leute halte, dann schieße ich doch nicht auf meine eigenen Leute, dann würde ich auf die Besatzer schießen. Das sehe ich ja noch ein. Aber nicht auf die eigenen Leute. Und das ist aber das, was Kiew ständig macht, ja auch im Donbass seit 2014. Es waren ja angeblich alles Ukrainer da. Die hat die nicht daran gehindert, die Wohngebiete zu beschießen in Donetsk und Lugansk. Also das ist der Punkt. Das ist das, was die westlichen Medien nicht gerne erzählen. Na, die haben in Kiew keine gute Meinung über die Menschen in der Ostukraine. Das ist für die, ist das Untermenschentum, und die wollen das Land haben, aber die Leute nicht. Die sollen entweder ukrainisiert werden oder sich verpissen, sorry. Das hat Zelensky vor dem Krieg auch gesagt. 2021 hat Zelensky gesagt, wer hier in der Ukraine pro-russisch ist, soll nach Moskau umziehen. So. Und das war vor dem Krieg. Und da hat Lavrov ja dann nach dem Referendum später gesagt, ja, die Leute haben genau das gemacht. Sie sind umgezogen nach Russland. Aber sie haben ihr Land mitgenommen. Oh, also das ist, wie gesagt, dieser Hass, der da in Kiew auf die Russen und auch auf die eigenen ethnischen Russen, die Ukrainer sind, aus Kiewer Sicht, geschürt wird, der ist einfach einmalig. Das ist ja keine Legende. Man kann es ja sehen.
Eine krasse Entwicklung. Wir müssen zurückspringen zu einem Artikel, der war vor fast 2 Wochen. Also
Ja,
wir
was ich
hatten,
sagte, jetzt machen wir chronologisch den
genau,
Vorgang
ja.
der Verhandlungen.
Wir hatten ja beim letzten Mal, also in der Weihnachtszeit, die Sendung gemacht zu den Fragen zu Russland, weil es eine dünne Nachrichtenlage war. Und jetzt holen wir sozusagen die Nachrichten vor der Weihnachtszeit bis jetzt auf. Und da kommen wir an den Punkt, den wir letztes Mal eben nicht besprochen haben, nämlich den Misserfolg von Merz und von der Leyen bei dem Diebstahl der russischen Gelder. Ich glaube, so könnte man es auch ausdrücken. Auch wenn die Wortwahl in der EU eine andere ist, aber es war von Anfang an klar, dass das eine schlechte Idee ist. Jeder hat es gesagt, der IWF hat es gesagt, die Europäische Zentralbank hat es gesagt, alle, die irgendwie einen finanziellen oder finanztechnischen Sachverstand haben, haben gesagt, um Gottes Willen, tut es bloß nicht. Und sie haben es versucht und sie haben es nicht geschafft.
Also zunächst mal,
Was bedeutet das erstmal für diejenigen,
ja,
die
also
es wollten?
zunächst mal eins vorweg. Das fand ich sehr interessant, weil du hast das falsche Wort benutzt. Du sagst Diebstahl.
War
Da hat
das?
Putin, das hat, Putin hat das sehr schön formuliert. Da hat er recht. Er ist Jurist. Er hat gesagt, Diebstahl ist das falsche Wort. Diebstahl ist etwas, was man heimlich tut. Dies wird offen getan. Das nennt man Raub.
Raub, okay. Ja.
Ne? So. Gut. Als wir die Tacheles-Sendung vor 2 Wochen gemacht haben, das war genau der Tag, wo die in Brüssel zusammensaßen. Wir wussten noch nicht, wie es ausgeht. Und nachdem wir abgedreht hatten, Donnerstagabend oder Donnerstagnacht, auf Freitag war ja dann klar, hat nicht geklappt. Wir hatten das zwar vermutet in der Sendung schon, aber gewusst haben wir es nicht. Tja, hat nicht geklappt. Warum? Inzwischen weiß man das ja auch. 2 Wochen sind ins Land. Irgendwelche Berater sind ja in Europa immer sehr redselig. Das heißt, wir wissen inzwischen sehr genau, können das in allen Medien nachlesen. Ungarn war immer dagegen, Belgien war dagegen, von der Leyen und Merz waren die großen Antreiber. Italien hat sich dagegen gestellt, wahrscheinlich um Trump zu gefallen, weil der hat ja eigene Pläne mit dem Geld. Und der Umfaller, der das dann entschieden hat, dass es nicht klappt, war Macron.
Macron.
Also Merz dürfte etwas stinkig sein. Auch Macron hat wohl gesagt, irgendwie oder wurde zitiert bei Politico irgendwie mit den Worten, ja, er weiß jetzt, er hat Merz verraten und er wird dafür bezahlen müssen.
Hat er selber so verlautbart?
Ja, er selber oder seine Berater, also jemals Politico hat das als
Ach,
Zitat
sieh mal
gebracht, dass
einer an.
irgendwie, also Macron wüsste das. Das heißt also jetzt, die Achse Deutschland-Frankreich hat einen Riesenriss.
Doof,
Weil
oder?
Merz natürlich, wir wissen das ja aus seiner Weihnachtsansprache und dem ganzen Kram, Merz hat ja nur noch einen Gedanken, Ukraine, Russland. Und Macron ist ihm aus seiner Sicht in den Rücken gefallen. Also Merz dürfte stinksauer sein auf Macron. Und entsprechend, glaube ich, ist das mit der, das ist ja auch das Problem für die europäische Einheit, von der sie immer so groß faseln. Da ist ja nichts mehr. Ja, da sind jetzt Länder, die offen dagegen sind, was die EU-Kommission macht. Und dann die große Achse, die immer der Treiber Europas war, der EU war, Deutschland, Frankreich, ist offensichtlich gebrochen im Moment. Ist ja schon lange ziemlich schwach, aber jetzt, das war so richtig ein Tritt vors Schienbein aus Paris für Berlin. Und dann hat Macron ja, der ist ja danach dann vor die Presse gelaufen, der ist ja dann auch nicht doof, der ist dann vor die Presse gelaufen und hat noch gesagt, also jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass wir mit Diplomatie machen, mit Russland mal wieder reden. Das wird dem Merz auch gut gefallen haben. Weil der Merz ja jedes Gespräch mit Russland ablehnt.
Heißt das, das ist der Beginn des Endes von der EU, so langsam schmerzhaft?
Ja, da kommen wir nachher noch hin. Also klar, ich denke, die EU wickelt sich ab. Aber da kommen wir nachher noch auf. Da kommen wir nachher noch hin. Also, aber wie gesagt, also das mit dem Geld hat nicht geklappt. Hat die EU, auch die EU-Kommission stark geschwächt. Jetzt haben sie sich ja entschieden, dann machen wir es anders. Nehmen wir jetzt einen Kredit auf.
Und zahlen tun die Deutschen.
Genau. De facto,
Merz
ja.
hat irgendwie so irgendwie mal gefragt, wer findet, dass der Kredit eine gute Idee ist? Und Merz so, ich, Herr Lehrer, ich.
Frau von der Leyen, Frau Lehrerin.
Ja, wer ich, und wer zahlt es dann? Ich. Also wir. Mich hat
Ja, das
niemand
soll ja
gefragt.
bezahlt werden, proportional nach dem BIP der teilnehmenden Länder. Es nehmen ja einige nicht teil. Ungarn, Slowakei haben gesagt, und Tscheche auch. Ungarn, Slowakei, Tscheche haben gesagt, ohne uns müsst ihr selbst machen. Haften wir nicht mit. jetzt wollen sie 90 Milliarden aufnehmen. Hat dann den wunderbaren Effekt gehabt, dass am nächsten Tag die Zinsen, und das ist viel, ich glaube 0,5%, die Zinsen für die ganzen Staatsanleihen sind europäischen sind in die Höhe geschossen. Weil EU-Staaten sind pleite, das ist vorbei. Also das heißt, der Krieg wird auch noch richtig teurer. Ich habe das mal gerade auch zur Presse schon, aber ich habe es auch selbst ausgerechnet. Der deutsche Anteil an dem ganzen Kram, an den Zinszahlungen alleine, dürfte irgendwo bei 700 € liegen, 700 Millionen Euro liegen. Ihr habt's ja. Ne? So. Ja, das ist jetzt die gute Idee. Und dann, das Geld geht ja, also ihr zahlt die Zinsen in Europa und Kiew zahlt nichts. Kiew kriegt das Geld ja zinsfrei und auch nicht rückzahlbar.
Genau.
Weil das soll ja dann zurückgezahlt werden nach dem Sieg
Gegen Russland.
aus russischen Geldern.
Also sprich, und wie habe ich das neulich gelesen? Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass der Sieger an den Besiegten Geld zahlt.
Ja
Wenn
gut, aber die glauben ja, Russland, sie gewinnen noch gegen Russland.
ja, das kommt noch dazu, aber das ist ja unwahrscheinlich, ja.
Das ist ja, das hat sogar der belgische Premierminister das gesagt. Dass Russland am Ende der Verlierer ist, ist ja sehr unwahrscheinlich. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, der Belgier war ja dagegen. Einmal, weil Belgien natürlich voll in die Haftung gehen würde, wenn sie die Gelder klauen. Aber der andere Grund ist, das darf man immer nicht vergessen. Belgien ist auch pleite. Die haben auch ein Riesenproblem mit ihrer Regierung, dann Haushalt hinzukriegen. Und die haben ja schon vor Jahren, vor anderthalb oder 2 Jahren beschlossen, dass sie die russischen Gelder jetzt zwar nicht klauen, aber zumindest die Zinsen klauen. Und nach Kiew, also an die EU-Kommission schicken, die sie dann irgendwie angeblich nach Kiew schickt. In Wirklichkeit geht das hier, geht ja nicht an Kiew, sondern an die Rüstungskonzerne, aber egal. So, und dazu hat Belgien für die Geschichte ein extra Gesetz gemacht und eine Steuer eingeführt auf diese russischen Vermögenswerte von 95% oder was. Aber Belgien lässt sich davon irgendwie 30% selber in der Tasche. Das ist über 1 Milliarde pro Jahr, die Belgien aus den Zinsen der russischen Gelder einstreicht. Das brauchen die im Haushalt dringend. Das ist einer der Gründe, warum der belgische Premierminister dagegen war. Der kriegt seinen Haushalt so schon nicht gebacken. Wenn ihm da jetzt noch über 1 Milliarde weggeschossen wird aus den Zinseinnahmen, ist das gar nicht gut.
Belgien, kleines Land, aber ist ja auch nicht gerade super legal, wenn man da die Zinsen sich einkassiert, oder? Das gehört ja
Ja
auch
gut,
schon.
also formell legal haben sie es mit der Sondersteuer gemacht. Ob das jetzt Vertrauen an den Finanzmärkten geschaffen hat, soll jeder selbst entscheiden. Da kann man ja die Geldströme sehen. Aber ja, gemacht haben sie es ja nur schon länger.
Begründung für dieses Geld war ja, dass die Ukraine in der Lage ist oder sein wird, den vermeintlich gerechten Krieg gegen Russland weiterzuführen. Und da wir ja
Zu
jetzt gesehen
gewinnen
haben,
am Ende.
dass da
Starke Verhandlungsposition und so.
große Bestrebungen sind, auf gar keinen Fall nie wieder, nie nicht Frieden da zu haben, da unten, schaffen die das dann mit dem Geld, da jetzt weiterzumachen?
Natürlich nicht. Wieso denn? Erstmal, die Zinsen kriegen sie schon seit 2 Jahren, hat nicht geholfen. Und Geld haben sie dann auch. Die haben ja schon jedes Jahr, was ich, 100 Milliarden gekriegt aus dem Westen. Das hat ja nicht geholfen. Da hilft auch mehr Geld nichts.
Also es geht auch keine 2 Jahre mehr rein mathematisch, oder?
Nur weiß ich nicht. Ich meine, die Ukraine kann jetzt nochmal die bis 18-Jährigen mobilisieren. Sie können auch bis 16 mobilisieren, wenn sie unbedingt wollen. Sie können auch anfangen, Frauen zu mobilisieren. Wird in Kiew ja immer wieder gefordert. Also das Problem ist, die Ukrainer, das Hauptproblem ist ja, der Personalmangel. Die haben ja auch 100.000 Deserteure. Aber die ukrainische Armee kämpft ja hochmotiviert, dürfen wir nicht vergessen. Ein paar hunderttausend Deserteure, aber das müssen die westlichen Medien nicht unbedingt berichten. So, und da ist einfach das Problem, die Ukraine hat zu wenig Leute. Das heißt, der Westen wird sich irgendwann, das ist ja mit Geld nicht zu machen. Die Europäer müssen irgendwann entweder anerkennen, dass das Ganze verloren ist, oder sie müssen eigene Soldaten schicken. Das Problem haben wir nicht, ist ja nicht vom Tisch. Weil die Ukraine irgendwann einfach nicht mehr kann. Und die Frage ist immer noch offen.
Und ist man bei dem Stichwort europäische Friedenstruppen schon weitergekommen? Weil ich habe das erst gestern im Radio gehört, dass da jetzt irgendwelche Pläne konkretisiert werden und wer das wann und wo und wie. Also das ganze Gequatsche um diese Stationierung von den Truppen da drüben, das ist ja genau das Gegenteil, was Russland von Anfang an als Bedingung für Friedensverhandlungen ausgegeben hat.
Ja gut, also die Pläne haben sie ja schon seit Macron, das vor fast 2 Jahren das erste Mal ins Spiel gebracht hat. Aber Frage der Umsetzung. Ja, sie haben ja gesagt, wir machen das auf jeden Fall, wenn die Amerikaner uns Sicherheitsgarantien geben. So, Trump scheint da nicht so begeistert von zu sein. So, machen Sie es ohne die Amerikaner. Und dann wollen sie es ja eigentlich erst nach einem Waffenstillstand machen. So, nur wird es aber keinen Waffenstillstand geben, wenn da drin steht, die können kommen. Das heißt, die müssen sich, das ist ja das, was sie sagt, die müssen sich irgendwann überlegen, schicken sie Truppen gegen Russland. Weil Russland wird niemals mit der Stationierung, ob jetzt und dann nach einem Waffenstillstand, mit der Stationierung von europäischen Truppen in der Ukraine einverstanden sein.
Never.
So, das heißt, sie müssen das gegen den Willen von Russland tun. Oder dem, also nur so, wie gesagt, entweder, darum, die Frage ist am Ende Truppen und es wird gegen den Willen von Russland sein und Russland wird diese Truppen als legitimes Ziel ansehen. Jetzt die Frage, wollen sie diesen Krieg dann irgendwann oder wollen sie ihn nicht? Nur darum geht's. Bisher haben sie Manschetten, bisher reden sie davon und machen Pläne, aber sie tun es nicht.
Das dient ja auch der permanenten Aufrechterhaltung von diesem Thema. Der böse Russe kommt, wir müssen gewappnet sein. Ich habe mich gestern
mal... Das ist auch lustig. Das hat Merz jetzt auch wieder erzählt, in der Neujahrsansprache schon, die russischen Angriffe täglich und Cyber und Sabotage und was, als wenn das... Ist ja alles Quatsch, aber egal. Interessanterweise sind einige Leute zurückgerudert in den letzten Tagen. Ausgerechnet der estnische, ich glaube Verteidigungsminister war das oder Regierungschef, weiß ich jetzt nicht mehr, aber da einer von den hohen Leuten in Estland, hat gesagt, na, also ein russischer Angriff steht in der nächsten Zeit nicht an. Mhm. Ah, Geheimdienstchef war das, genau. Weil das war deshalb so spannend, weil da war doch so eine grüne Spinnerin, die in Estland war, hat da irgendeinen langen Tweet abgesetzt über die böse russische Bedrohung. Sie wäre jetzt in Estland gewesen, sie hätte das gelernt und wie schlimm das ist. Ne, so. Und einen Tag später sagt der estnische Geheimdienstchef, nur April, da gibt es keine akute Bedrohung.
Aber ihr hat und man das so gesagt und dann war das halt auch real.
Ja, gut, ich meine, die sind grün, das ist, muss ja nicht an Gehirn denken, aber auch Pistorius hat so einen Satz gesagt, nach dem Motto, die Gefahr, also er glaubt das gar nicht mehr, dass Putin das unbedingt will. Mal sehen, ob das eine Eintagsfliege war, aber dem ist das rausgerutscht. Also das sind so die Änderungen gewesen nach dem Treffen von Zelensky, so dass die merken eben, wir wären alleine. Und alleine wollen sie nicht. Die haben immer gesagt, wenn wir in die Ukraine gehen, Sicherheitsgarantie, NATO, USA, bla. Und USA sagen April. Und jetzt ist die Frage, ob sie denn irgendwann die Rhetorik ändern müssen. Wie gesagt, sie müssen ja sonst irgendwann rein. Wollen sie das? Das ist immer noch die Frage.
Wenn so ein Bataillon oder eine Brigade plötzlich iskanderisiert wird.
Ja, oder reschnikisiert, ist doch egal. Das können auch Drohnen sein. Also, wie gesagt, es ist die Frage, das ist die Frage, die wir hier seit ein, zwei Jahren besprechen. Sind die Europäer irgendwann bereit, Truppen zu schicken? Und sie werden es irgendwann tun müssen oder anerkennen, dass die Ukraine verliert. Was tun sie?
Was kommt zuerst?
Ja, lassen sie die Ukraine kämpfen bis zum letzten Mann, wirklich bis zum letzten Ukrainer. Aber das ist auch, aber irgendwann ist eben auch der letzte Ukrainer erreicht. Jetzt können sie noch aus Europa die ganzen Leute zurückschicken gegen ihren Willen. Bin mal gespannt, wie viele dann davon in Panik nach Russland laufen, um nicht eingezogen zu werden. Also, Luft nach oben.
Wir bleiben thematisch in der Ukraine und da geht es um das NABU, die Antikorruptionsbehörde, die ja eigentlich fest in der Hand ist der Amerikaner. Und da gibt es Neuigkeiten aus dem Umfeld von Zelensky, lese ich bei dir, dass da schon wieder Leute mit Dreck am Stecken erwischt worden sind.
Ja, klar. Und zwar wieder,
Entschuldigung, das ist ja klar.
Ja, gut, ich weiß nicht. Also das NABU, wie gesagt, muss man wirklich wissen und verstehen, ist unter der Kontrolle der USA. Und alles, was wir Anfang November an Korruption in der Ukraine hören vom NABU, hat immer einen zeitlichen Zusammenhang mit dem, was in den Verhandlungen passiert. Das NABU haut den ersten großen Skandal raus mit 100 Millionen bei Energoatom. Und ein paar Tage später kommt Trump mit seinem Friedensplan. Und das war ein klares Signal. Trump hat das NABU im Zelenskys Umkreis schon mal wildern lassen. Hat Zelensky jetzt nicht abgeschreckt. Dann gab es den zweiten Schuss, als die Europäer mit Zelensky zusammen Ende November gesessen haben, um ihre Antwort auf Trumps Friedensplan auszuarbeiten. Hat das NABU das Büro von Yermak, von Zelenskys rechter Hand, durchsucht. Da musste der zurücktreten. Das war schon richtig dicht an Zelensky. Und jetzt eben unmittelbar vor dem Treffen Trump-Zelensky, die haben sich am Sonntag getroffen, am Samstag ist das NABU im ukrainischen Parlament eingefallen und hat da Leute aus Zelenskys Partei hops genommen. Also es ist immer ein zeitlicher Zusammenhang, wenn das NABU was veröffentlicht zu diesen Verhandlungen. So, jetzt kann mir wieder alle erzählen, Zufall, muss man ja dran glauben wollen. Oder aber man sagt, ja, Trump schickt laufend Signale an Zelensky. Ich habe jetzt gerade eine Nachricht gesehen, wie gesagt, ich habe heute am 1., wir zeichnen ja am 1. auf, am Neujahrstag, habe gerade eine Nachricht gesehen, dass Trump wohl im Weißen Haus, oder wenn er unter sich ist, über Trump in Fäkalsprache, über Zelensky in Fäkalsprache spricht. Aber das würde mich auch nicht wundern. Wie gesagt, also es ist Trump, also höflich ausgedrückt, mag Zelensky nicht. Und zwar schon seit 2019. Zelensky war der Aufhänger für Trumps Amtsenthebungsverfahren. Zelensky hat keinen Finger krumm gemacht, um beim Amtsenthebungsverfahren zu helfen. Hätte er machen können. Zelensky war dann voll auf Biden. Dann kam Trump. Also der Trump mag Zelensky nicht. Der wird auch einen Riesenspaß gehabt haben an der Geschichte da im Februar, als sie vor laufenden Kammern den Zelensky zusammengeschissen haben. Das wird den Trump einen Riesenspaß gemacht haben. Weil der Trump mag den Zelensky nicht. Höflich, vielleicht hasst er ihn. Jetzt fliegt Zelensky als Präsident der Ukraine nach Florida zu Gesprächen mit Trump und an der Flugzeugtreppe ist kein Amerikaner zum Empfangen.
Wo war
Nur die
das?
ukrainische Botschaft.
Wo war das? Wo ist er angekommen?
In Florida.
Jetzt bei dem Treffen zwischen
Ja.
Zelensky und
Ja,
Trump.
ja, ja. Da war kein amerikanischer Vertreter an der Treppe.
Wer kam dann da? Nur die Botschaft von der
Die
USA,
Botschafterin der militärischen Ukraine.
der Ukraine, ja, okay. Ist das
Das sind
kommentiert
Signale.
worden?
Das ist undenkbar, dass ein Präsident eines Landes zu Verhandlungen reinkommt und kann, da steht nicht mal irgendein Hausmeister aus dem Ministerium da. Niemand.
Ist das irgendwie kommentiert worden in den Medien, dass der Empfang so dementsprechend
Ja, in euren
abwertend war?
nicht.
Ja.
Lies mal nicht westliche Medien. Ja, wurde kommentiert. Das findest du in westlichen Medien nicht. Das ist wieder der Witz. Also das ist, oder auf Amerika, ich glaube, in Amerika haben einige berichtet, aber das wollen westliche Medien, weil dann wird klar, wie der Trump zu Zelensky steht. Und das ist nicht das erste Mal, das gab schon mal so einen Fall, da ist Zelensky in Washington eingeflogen, und daheim auch nur die Ukrainer begrüßt. Also das, darum, die Frage ist, wie lange der Trump diese Geduld dann noch mitmacht, die er da hat und was er sich dabei denkt, aber dass der Trump für die Zelensky und für die Ukraine null Sympathie hat, also eher so Sympathie im negativen Bereich,
Ja.
ist offensichtlich.
Aber
So, und wie gesagt, ne?
was gab's denn jetzt für Details? Du sagst, da steht hier, es gibt keinen Durchbruch wirklich, aber ein paar Details und auch die Meinung von Trump bezüglich dieser Intrigen der Europäer hat eine gewisse Reform bekommen. Was kannst du uns da sagen dazu?
Ja, das gab, also die Erklärungen, die sie abgegeben haben nach den Treffen, waren ja relativ nichtssagend, aber wenn man reinguckt, doch schon ein bisschen. Also Trump hat zum Beispiel erwähnt, dass Russland, dass Putin bereit wäre, beim Wiederaufbau der Ukraine zu helfen. Ne? Was die deutschen Medien natürlich so, alles Quatsch. Und Zelensky hat wohl auch ein paar Grimassen gezogen, als Trump das gesagt hat. Aber das muss man verstehen, was das heißt. Trumps Friedensplan sagte, 100 Millionen von dem russischen Geld, das in, Milliarden, 100 Milliarden von dem russischen Geld, das in Europa eingefroren ist, werden an die USA überwiesen und in einen Fonds zum Wiederaufbau der Ukraine verwendet. Die Russen haben dagegen nicht protestiert. Jetzt kann man sich überlegen, wie der Fonds ausgestaltet ist. Können ja russische Firmen die Aufträge kriegen, was auch immer. Damit die Russen hintenrum zufrieden sind mit der Sache. Und Trump will 50% der Gewinne. Okay, fein soll er haben, interessiert ja keinen. So. Und wenn das so ist, dass die Russen damit zufrieden sind, damit leben können, mit Trumps Idee, ja, dann würden die Russen natürlich beim Wiederaufbau der Ukraine helfen, weil sie freiwillig ihre Gelder dafür zur Verfügung stellen. Ja, was wiederum, ne, auch das Signal wieder an die Europäer ist, vergiss das mit Enteignen der russischen Gelder und mit Rückzahlung eures 90 Milliarden Kredits aus russischen Geldern nur gegen die USA. Habt ihr den Mut, das zu machen gegen die USA? Ja, also das war schon mal eine Aussage, wie gesagt, sie wurde in den deutschen Medien sonst lächerlich gezogen, dass Trump sagt, Putin wäre bereit, der Ukraine zu helfen. Nein, das stimmt. Und nochmal, wir dürfen das nicht vergessen bei all dem Theater. Auch die westlichen Medien sagen, ja, das ist ja so böse von Russland, dass sie die Ukrainer gar nicht als Volk anerkennen. Stimmt so nicht, sie erkennen die schon als Volk an, aber als Brudervolk. Natürlich wäre Russland bereit, wenn der Ukraine eine vernünftige Regierung ist, auch da wieder zu helfen.
Mit Straßenbau und
Mit
Infrastruktur und
Straßenbau, weiß ich was, mit Investitionen, mit wieder mit verbilligtem Gas zum Beispiel. Die Ukraine hat ja bis 2014 Rabatte auf Gas gehabt. Also das wird kaum erzählt, aber in den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion hat Russland die Ukraine ungefähr 200 Milliarden subventioniert über niedrige Gaspreise und ähnliches. So, also die Russen wären ja durchaus bereit, wenn die Ukraine auch wieder freundlich zu den Russen ist.
Und als Janukowitsch damals gesagt hat, er will sich dieses Abkommen mit der EU noch mal genau durchlesen und eher auf beiden Seiten wie nur auf einer Seite spielen, da ging's los mit Maidan, mit
Ja,
Victoria
ja.
Nuland und so weiter, ja.
Ja, wobei die Geschichte war ja noch abenteuerlicher. Die haben ja, das ging ja Maidan, gut, mal kurzer Exkurs, Maidan, November 13, so was passiert. Wir hatten in Deutschland die ganzen Schlagzeilen, oh, die Timoschenko ist im Knast, Ukraine tritt die Menschenrechte mit Füßen, bla bla bla. Merkel hat eine Regierungserklärung, ich glaube 18. November 2013, und sagt, ja, also ob die Ukraine so bereit ist für das Assoziierungsabkommen, dann was damit die Menschenrechte ist und so, keine Ahnung. 3 Tage später sollten die sich, ich glaube, in Riga treffen oder Vilnius, und das Assoziierungsabkommen unterschreiben. Und da sollte der Janukowitsch hinfahren und dann vielleicht vor laufenden Kameras von der EU hören, na nee, mit dir unterzeichnen wir nicht, du hast ja Menschenrechtsprobleme. Wie sehr soll man sich blamieren? Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, Leute, lass uns das mal bearbeiten. Und daraufhin haben die dann den Maidan angeschossen. So war ja die Reihenfolge. Und dann ist er wieder erst nach Brüssel gesagt, könnt ihr vielleicht finanziell helfen? Und Brüssel hat gesagt, na, eigentlich nicht. Und dann haben die Russen ja geholfen. Im Dezember 13. Haben die Russen ja noch einen Kredit, fast 3 Milliarden oder was gegeben. Also von daher, die Russen wären durchaus bereit. Nur man hilft ja keinem Land, das einem jetzt ständig den Krieg erklärt, sondern man hilft einem Land, das nett zu einem ist, zu dem man gute Beziehungen hat. So, also gut, so viel dazu. Dann geht es weiter. Was haben die noch gesagt? Interessant. Wer Trumps ersten Friedensvorschlag gelesen hat, Friedensabkommen, der hat gesehen, oh ja, die USA geben die Sicherheitsgarantien. Da stand drin, die USA sind federführend bei den Sicherheitsgarantien. Stand auch drin, wollen sie für bezahlt werden. Trump. Okay. Bei der Pressekonferenz jetzt hat Trump gesagt, ne, also für die Sicherheitsgarantien sind vor allem die Europäer zuständig. Das ist ein Schritt zurück. Und wenn man jetzt noch weiß, dass in den Wochen vorher so teilweise aus der US-Administration durchkam, ja, also der Vorschlag mit den Sicherheitsgarantien liegt nicht ewig auf dem Tisch. Dann kann man das zumindest mal so verstehen, dass Trump seine Sicherheitsgarantien, die er ursprünglich angeboten hat, schon wieder zusammenstreicht, weil ihm das nervt, wie die Europäer und die Zelensky tricksen. Also auch das war eine interessante Aussage. Dann hat Trump eine ganz interessante Aussage zum Kernkraftwerk Zaporizhzhia gemacht. Er hat gesagt, die Russen haben das Kraftwerk nicht beschossen. Ergo, wer hat es denn dann beschossen? So, und dann hat Trump auch noch gesagt, dass er eben Putins Position versteht, dass er dann, dass Putin keinen Waffenstillstand will, sondern ein Friedensabkommen. Hat Trump auch gesagt, ja, Waffenstillstand hilft nicht weiter, wir arbeiten an einem Friedensabkommen. Das waren alles Sachen, die er in der Pressekonferenz mit Zelensky gesagt hat. Und die
Ja,
sind durchaus interessant.
aber die Halbwertszeit dieser Informationen, die da in der Pressekonferenz kamen, die ist ja doch überschaubar, oder?
Ja
Weil,
gut, also man muss jetzt abwarten, was Trump wirklich macht, ne?
ich spreche von dem Artikel, der der nächste ist, ne?
Ja,
Also
klar,
hier.
ich weiß, was du meinst. Also wie gesagt, bei Trump ist es so, da müssen wir eh noch abwarten, was er draus macht. Aber bei Zelensky ist klar, der hat sich ja nie an irgendwas gehalten. Und der ist schon am nächsten Tag wieder, der war kaum da weg, hat er schon ukrainischen Journalisten gesagt, hey, pass auf. Also jetzt mal Folgendes machen. Der hat also plötzlich die ganze Sache in einen Topf geschmissen. Also Zelensky hat ja gesagt, also für die, also es soll ja das Abkommen soll ja dann einem Referendum unterzogen werden in der Ukraine, was die Russen ja grundsätzlich gut finden, Legitimierung des Abkommens. Aber dann hat er ganz viele Kleinigkeiten gemacht. Er hat erstmal gesagt, ja, also vor dem Referendum brauchen wir aber erstmal 60 Tage Waffenstillstand. Da ist ja wieder der Waffenstillstand, den die Europäer und Zelensky wollen, damit Kiew eine Atempause kriegt und ihn Russland nicht will. Das heißt also, hier hat Zelensky gesagt, Referendum, ja, super Plan, finden auch alle gut, aber 60 Tage Waffenstillstand vorher. Und damit ist das tot. Den Waffenstillstand kriegt Kiew nicht. Und außerdem hat Zelensky auch noch gesagt, damit das so richtig tot ist, und in dem Moment, wo der Waffenstillstand beginnt, müssen auch die Sicherheitsgarantien zählen. Und zu den Sicherheitsgarantien hat er gesagt, jetzt pass auf, was sind Sicherheitsgarantien? Überwachung durch die Partner und Anwesenheit der Partner. Das heißt, Zelensky hat gesagt, wir brauchen als erstes einen Waffenstillstand, der überwacht wird von den Europäern. Die sind eine Kriegspartei. Geht gar nicht. Und die Europäer sollen anwesend sein, Truppen schicken. Da sind sie wieder, die Friedenstruppen.
Double no-go.
Dann 60 Tage Waffenstillstand, damit die sich alle schön eingraben und verstärken können.
Ja.
Dann ein Referendum, das in den 60 Tagen natürlich von den Medien so beschallt wird, dass es auch garantiert nicht funktioniert.
Mhm.
Also dass die ukrainische Bevölkerung sich dagegen ausspricht. Und dann hast du, dann ist der Waffenstillstand geplatzt, Referendum vorbei, entscheidend nicht angenommen, ist der Krieg wieder da. Und dann hast du aber die Europäer in der Ukraine stehen. Und die hatten 60 Tage Zeit, sich da einzubuddeln. Das ist das, was Zelensky am Tag danach gesagt hat. Er hätte auch gleich sagen können, Trump, sorry, fick dich. Ja, das war also völlig deutlich, dass Zelensky sich an alles, was sie mit Trump besprochen haben, offensichtlich gar nicht halten will.
Weil er die Rückendeckung der Europäer hat.
Ja, gut, bisher ja. Gut, aber die hat, ob er die hat, wenn Trump nicht mitmacht, die Sicherheitsgarantie gibt, ist wieder die Frage. Das ist ja alles komplizierter. Aber de facto will Zelensky damit auch die Europäer in den Krieg reinziehen. Das ist sein großes Ziel. Also nochmal zurück zu den, guckt das in den Archiven der Medien nach. Ende Februar, Anfang März 2022. In Kiew waren sie alle davon ausgegangen, dass die NATO hilft. Militärisch, kriegerisch. Dann waren sie ganz enttäuscht, dass das nicht passiert ist. Bis Mitte März haben Kuleba, damals Außenminister, Zelensky und alle haben in Kiew gesagt, die NATO ist das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist. Die haben uns ganz andere Sachen versprochen. Kam in den deutschen Medien nicht, weil diese Versprechen hat die NATO ja nur hinter verschlossenen Türen gegeben. Darum hatte Kiew ja auch so ein breites Kreuz und sagte, ja, Russland provozieren ist kein Thema. Wir machen jetzt Krieg mit Russland, wir provozieren die, bis es losgeht und die NATO hilft uns. Nur die NATO hat das nicht so gesehen. Die haben Zelensky in den Krieg getrieben und hängen lassen.
Man hat es ihm versprochen, aber dann doch nicht. Ne?
Ja, zumindest wenn man das hört, was in Kiew in den ersten zwei Wochen nach der Eskalation los war. Die haben das alle gesagt, offen. Die NATO hat uns das versprochen. Wo ist sie denn? So, darum war Kiew also auch so schnell verhandlungsbereit im März. Und dann hat Johnson ja viel Arbeit gebraucht, die Verhandlungen in Istanbul doch noch wieder zu zerstören. Nach dem Motto, ja, okay, also wir können jetzt keine Soldaten schicken, kriegen wir zu Hause nicht verkauft, aber wir schicken euch Waffen und dann gewinnt ihr mit unseren Waffen.
Mhm,
so. Und wie gesagt, das ist jetzt, Zelensky macht jetzt wieder das gleiche Spiel, also das rückt ab von allem. Also es war ja auch schon, das erste Mal 2019 hat er schon gemeint, der macht das immer. Der verspricht alles Mögliche und zwei Tage später gilt es nicht mehr. Also 2019 war ja letztes Treffen nochmal die Format in Paris, also Minsker Abkommen, Friedensregelung. Da haben sie sich zusammengesetzt, da waren sie sich nicht in allzu vielem einig, aber ein paar Sachen haben sie gefunden. Und dann ist Zelensky nach Kiew gefahren, hat da verkündet, ja, nee, also das geht nicht, das ist nicht umsetzbar. Also das ist ja für ihn nicht neu, der macht das immer so. Und jetzt eben auch, also Trump wird das sehr gefallen haben. Die Russen, darum ist ja das, was ich sage, die Russen haben doch gar keinen Grund, sich jetzt einen Angriff auf Putins Residenz auszudenken. Die Russen können sich zurücklehnen, haben die Wahrheit auf ihrer Seite und können die ganze Zeit sagen, guck mal, Trump, das sind deine Partner. Die bescheißen sogar dich. Wir nicht. Die Russen brauchen jetzt keine Lüge, um Gottes Willen nicht. Die Russen müssen nur bei der Wahrheit bleiben, damit Trump immer wieder sehen kann, die Russen sagen mir die Wahrheit, die Ukrainer lügen mich an. So, warum sollen die Russen sich also so einen Angriff auf die Residenz ausdenken, die Amerikaner zumal mit ihrer Satelliten- und Überwachungstechnik und so weiter ja schnell feststellen, wenn das eine Fantasie wäre?
Eine so verworrene Situation, ganz ehrlich, also ich sehe es gerade absolut ausgeschlossen, dass sich da in naher Zukunft irgendetwas Richtung Frieden und dauerhaften Waffenstillstand und Regelung, Nachkriegsordnung auffaltet. Wann hat es angefangen? 22. März. Das sind jetzt nochmal 3 Monate. Also wir haben jetzt 3 Jahre, 9 Monate.
Nee, 2 Februar.
Februar. 22. Februar. Also 2 Monate ja, noch. Ja. 3 Jahre, 10 Monate haben wir jetzt schon. Ja.
3 Jahre und 10 Monate.
Ja. Ja. Krass. Und das könnte durchaus, wenn ich das jetzt so mal in die Zukunft denke, dass wir da im Januar 27 auch noch über dieses Thema sprechen.
Aber dann würden wir darüber, dann würden wir es wahrscheinlich nicht mehr machen. Also ich weiß es nicht. Ich kann natürlich, ich habe da schon oft gesagt, ich war oft optimistisch, pessimistisch, wie auch immer. Also dass die Ukraine schneller ausblutet. Ich sehe nicht, wo die Ukraine noch, weil jetzt kannst du sogar in allen westlichen Medien sehen, dass die ukrainische Front teilweise nicht mehr existent ist. Nur noch durch Drohnenschwärme wird der Vormarsch der Russen aufgehalten, teilweise. Ich weiß nicht, wie die Ukraine das noch ein Jahr durchhalten soll. So, dann müssen sie die 18-Jährigen mobilisieren. Aber da hat Zelensky die meisten aus dem Land gelassen. Weil er nicht wollte, dass die zu einem Maidan aufrufen können, die Jugend. Wir kommen immer wieder bei der Frage an, was ich immer wieder sage, die Europäer. Irgendwann reicht Geld nicht mehr. Gestehen Sie dann ein, jawohl, Russland hat gewonnen, oder schicken Sie eigene Truppen?
Wobei, lass mich das mit dem Satz, die Europäer, ein bisschen relativieren. Ich habe ein Statement gehört von Professor John Mersheimer. Genauso wie Professor Jeffrey Sachs, einer der führenden Ökonomen, der seit Jahrzehnten ganz genau weiß, was hier abgeht, der mit bei den Top-Verhandlungen dabei war, also wirklich ein Mann von extremem Sachverstand, und der gesagt hat, Europa ist nichts anderes wie Erfüllungsgehilfe der Politik der USA. Und das bedeutet ja aber auch, dass es Kräfte gibt, die neben Trump das ganze Europageschäft in diese Richtung treiben. Also, dass
Ja,
man
natürlich,
ihn
das ist ja das, was
hintertreibt,
wir.
ja, dass man ihn hintergeht sozusagen.
Ja, das ist ja das, was wir immer so schön, das ist ja das, was angeblich Verschwörungstheorie ist, das ist der Deep State.
Der
Das sind die
Deep State.
eingelaufenen Strukturen, transatlantisch besetzt, das sind immer noch die Macht der Demokratischen Partei, das sind die entsprechenden Oligarchen, sorry, das sind ja Philanthropen, also Stiftungen, Soros, Gates, ne, und wie sie alle heißen, Ford Foundation und so weiter, Rockefeller, die sind ja immer noch da. Und die haben immer noch Macht.
Das heißt, Macron, von der Leyen, Merz, Weber, wie sie alle heißen, Starmer und so, die haben überhaupt nichts zu sagen. Die machen nur das, was ihnen die eigentlichen Chefs
Ja, ist das
mitgeben.
neu? Die kommen doch, nochmal, ist das neu? Die kommen doch alle aus der transatlantischen Schule. Die sind alle verbunden mit den transatlantischen Thinktanks. Sie verdanken ihre Karriere den Netzwerkern der Transatlantiker.
Und dafür machen sie deren Pläne. Das sind die Erfüllungsgehilfen
Die sind
letztendlich,
sicher
ja.
zum Teil auch davon überzeugt, solche Habecks und Baerbocks, die sind ja so doof, die begreifen es nicht mal. Von der Leyen ist schlauer, aber die sieht ja ihre Vorteile. Ein Merz ist völlig durchgeknallt. Aber die kommen aus dieser Schule. Und wenn die aus der Reihe tanzen wollen, wäre der Job weg.
Oder mehr.
Oder mehr. Ne? Da kann ja auch dann plötzlich eine Korruptionsermittlung kommen. Ganz doof.
Das Auto
Also von
einen
daher,
Fehler haben.
das ist, wenn du dir nur die Leute aussuchst, die so ausgebildet sind, die es selber glauben oder auch von mir aus nur ganz opportunistisch sagen, ich mache das, weil es meiner Karriere und dann geht es mir gut und meine Kinder kriegen einen Job, guten Job und so weiter und so fort, ist egal. Aber du findest in den ganzen Führungsetagen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, EU sowieso und so weiter, findest du keine Leute, die nicht aus dieser Schule kommen. Und zwar weder in der Politik noch in den Medien. Darum berichten die Medien ja so.
Das ist ja das Entscheidende. Wenn die Politik nur das eine wäre und die Medien das aufspießen würden, also
Dann wäre die
sprich
Politik würde zusammenbrechen.
in Artikeln und aufklärerischen Sendungen und so weiter, so wie es auch mal passiert ist, ja, in grauer Vorzeit.
Würde zusammenbrechen. Gehen wir zum nächsten Artikel. Da sehen wir nicht, wie panisch die sind.
Frau von der Leyen, wieder mal mit goldenem Kranz. Es geht um den Jacques Beau, der Schweizer Geheimdienstoffizier, Oberst im Ruhestand, der jetzt auch ein Leidensgenosse von dir geworden ist, indem er auf dem letzten Sanktionspaket drauf war. Der Mann
Ja,
ist
nur als.
Schweizer, gell, wenn mich richtig informiert, ist Schweizer vom Pass her, lebt aber irgendwie lebensmittelpunktmäßig in Belgien, sitzt jetzt aber fest, und die Welt fragt sich, was kann der jetzt tun, weil er darf ja weder ein- noch ausreisen aus Belgien und sich auch nicht andersweitig bewegen in der EU, plus seine Kohle ist beschlagnahmt, eingefroren.
Ja, also jetzt ist, wie gesagt, das ist das, wovor ich gewarnt habe. Alle Kollegen in den kritischen Medien. Als ich sanktioniert werde, ich habe gesagt, passt auf, Jungs, das geht weiter. Und das wird dann Leute treffen, die in der EU sitzen und die haben richtig ein Problem. Mir kann es ja egal sein, mich hat es Geld gekostet. Ja, es ist sehr ärgerlich. Es kostet mich einige tausend Euro im Monat, die ich nicht kriege vom Partnerprogramm über Werbung auf meiner Seite, die ich nicht kriege über Auto, Autorenhonorar für meine Bücher. Das kostet mich, also es tut weh. Aber ich kann weiterleben. Kann mich weiter bewegen. Ich habe weniger Geld, aber ich sterbe nicht. Jack Bo ist im Arsch. So, die Schweiz macht keinen Fingerkrumm, um ihm zu helfen. Der ist ganz überrascht, und das verstehe ich. Der hat ja auch in Interviews gesagt, ganz überrascht, mich hat doch keine Behörde benachrichtigt. Ja, natürlich, ist ja nicht vorgesehen. Ist nicht vorgesehen, du wirst nicht benachrichtigt. Das kriegst du von deiner Bank gesagt, wenn das Konto gesperrt ist. So, und das ist genau das jetzt passiert, was ich auch immer gesagt habe. Der muss jetzt bei seinem Staat, wo er wohnt, Belgien, hingehen und betteln, bitte, bitte darf ich von meinem eigenen Geld etwas für Lebensmittel ausgeben. Und dann entscheidet dieser belgische Staat, was angemessen ist. Also in Deutschland würde das bedeuten, wer betroffen ist, könnte aus seinen eigenen Reserven, die er noch hat, wenn er sie dann hat, so ungefähr das kriegen, was ein Bürgergeld kriegt. Und dann viel Spaß beim Zahlen der Miete und beim Kaufen von Essen.
Oder allem anderen
Weil
Scheiß.
Mietzuschüsse, sind nicht vorgesehen. Da kann der Staat entscheiden, was ist angemessen. Dann sagt er, was ich ja, du, also Sie haben da ein Haus, das haben Sie finanziert, das ist nicht angemessen. Eine
Also
Zwei-Zimmer-Wohnung reicht.
eine ideale Methode, um so eine kritische Stimme wie den Jacques Beau im Ukraine-Krieg zum Verstummen zu bringen. Ganz
Ja, oder auch
einfach.
mich, haben Sie angefangen.
Ja. Also
Das wollen Sie so.
was ist denn bei
Aber
den Aussagen von Jacques Beau so schlimm? Er hat halt
ja,
letztendlich argumentiert,
komm ich gleich drauf.
realpolitisch, sagen wir es so.
Ja, nee, komme ich gleich. Das ist noch viel lustiger. Das hast du anscheinend noch gleich wirklich mitgekriegt, was darum es da geht. Nur zunächst mal ganz klar festhalten. Du hattest die Frage gestellt, wie schlecht es um die EU steht. Es muss saumäßig um die EU stehen, wenn Sie so einen kleinen Blogger wie mich oder so einen Militärexperten wie Jacques Beau, der auch nur Rentner ist, sanktionieren müssen, um sie zum Schweigen zu bringen. Die müssen eine unglaubliche Angst haben vor anderen Meinungen, wenn sie zu solchen Mitteln greifen. Die EU muss, die muss der Arsch furchtbar auf Grundeis gehen. So, nun kommt der Punkt. Wofür wurde Jacques Beau sanktioniert? Und das ist schon wirklich heftig. Und ich kann verstehen, dass da man überrascht war und die Welt nicht mehr versteht. Jacques Beau hat es abgelehnt, mit russischen Medien zu sprechen. Dem kannst du nicht vorwerfen, wie mir, ne, dass ich bei RT auftrete oder TASS ein Interview gebe. Hat er nicht gemacht. Mir kann man es vorwerfen, aber es ist nicht verboten. Ne, gibt es kein Gesetz gegen. Egal. Was hat Jacques Beau also getan? Er hat doch tatsächlich die Frechheit gehabt zu behaupten, so steht es in den Sanktionen, er hat die Frechheit gehabt zu behaupten, die Ukraine hätte den Krieg selbst provoziert. Jetzt kommt der Witz. Hat er nicht behauptet. Das hat er nicht behauptet.
Sondern
Selenskyj, du erinnerst dich an den Namen vielleicht noch, Selenskyj hatte also in seinem Wahlkampf und seinen ersten Jahren als Präsident, sein wichtigster Berater war ein Herr Arestowitsch. Den hatten wir manchmal, den Namen.
Ja.
Und Arestowitsch war der Treiber hinter der Außenpolitik.
Relativ
Und
jung, gell?
Arestowitsch hat im März 2019, 2 Monate vor Selenskys Amtseinführung, ein Interview, vor der Wahl auch noch, ein Interview gegeben. Geh mal mit dem Artikel runter. Ich finde, wir sollten das vorlesen. Ich mache Arestowitsch, du machst die Journalistin. Ist im
Moment.
Kursiv.
Der erste lautet, zweite EU lautet. Wo kommt es? Interview mit der Berliner Zeitung.
Nein, weiter runter.
Ich bin ganz unten.
Nein, da bist du zu weit runtergelaufen.
Ah, jetzt, ah, okay, ich habe es. Mit
So,
dem
also ich mal,
kam es
wir
zu
lesen.
folgendem Dialog mit der Journalistin.
Ja, du machst die Journalisten, ich mache den Arestowitsch.
Okay,
Damit, weil die
okay.
Leute das ja hier, ne, auf YouTube nicht lesen können. Also pass auf, ich fange mit Arestowitsch an.
Okay.
Der hat also gesagt, nochmal, da wurde Selenskyj noch nicht mal Präsident. So, Arestowitsch sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% ist der Preis für unseren NATO-Beitritt ein vollständiger Krieg mit Russland. Und wenn wir der NATO nicht beitreten, werden wir in 10 bis 12 Jahren von Russland absorbiert. Das ist die Gabelung, an der wir stehen.
Warten Sie, wenn das auf die Waagschale gelegt wird, was ist besser?
Natürlich ein großer Krieg mit Russland und der NATO-Beitritt als Folge eines Sieges über Russland.
Und was ist ein großer Krieg mit Russland?
Na, das könnte eine Invasion aus der Luft sein, eine Offensive russischer Truppen an unseren Grenzen, eine Belagerung von Kiew, ein Versuch, unsere Truppen im Donbass einzukreisen, ein Durchbruch bei der Krim, eine Offensive vom weißrussischen Gebiet aus, die Schaffung neuer Volksrepubliken, Sabotage, Angriff auf kritische Infrastruktur und so weiter. Das ist ein großer Krieg und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 99,9%.
Krass, was der da gerade alles beschrieben hat.
Weiter.
Okay, wann?
Noch nach 2020. 2021 oder 22 sind am kritischsten. Dann 24 und 26 und die folgenden 28 bis 30 werden kritisch. Vielleicht sogar 3 Kriege mit Russland.
Und wie kann die Ukraine in die NATO kommen ohne einen großen Krieg mit Russland?
Gar nicht. So, das Interview ist vom 18. März 2019. Arestovic hat gesagt, NATO-Beitritt will ich. Für den NATO-Beitritt braucht es den Krieg mit Russland. Ergo, wir wollen den Krieg mit Russland. Er hat gesagt, wann? 21 oder 22? Er hat gesagt, es kommt. Er hat gesagt, warum es kommt. Er hat gesagt, er will es. Und er hat den Zeitpunkt vorhergesagt. Er war Selenskys Berater bis 2023. Er war die treibende Kraft hinter der Politik. Er hat es umgesetzt. So. Das hat er gesagt. Und darüber hat Gbagbo berichtet. Gbagbo hat nicht mal gesagt, ich meine, der hat recht. Er hat nur gesagt, das gab's.
Ja, da gibt es einen wichtigen ukrainischen Politiker mit Einflüsterungsmöglichkeiten für den
Und
Zelensky.
dafür wurde er sanktioniert. Er wurde sanktioniert dafür, dass er Selenskys Berater zitiert hat.
Okay. Oh,
Nicht mal für seine eigene Meinung,
das hat eine neue
für gar
Qualität.
nichts,
Ja.
sondern nur dafür, dass er Selenskys Berater korrekt zitiert hat.
Das ist eine neue Qualität, oder?
Das ist total geil. Darum verstehe ich, dass der Gbagbo, ich habe mir einige Interviews angeschaut, dass der so schockiert ist, der hat das nicht erwartet. Der hat russische Medien nicht zitiert, der hat in seinen Beiträgen immer nur auf westliche und ukrainische Quellen verwiesen, gesagt, man kann aus diesen Quellen sehen, dass man zur Ukraine durchaus zwei Meinungen haben kann.
Naja, ich habe ihn also mindestens ein Dutzend Interviews gehört und da hat der letztendlich auch Tacheles geredet. Ja, der hat da immer eine, was um die Opferzahlen auf beiden Seiten ging, wenn es darum ging, oder Fortschritte am Frontverlauf, Prognosen etc. pp. Der war ja als Militär auch, ich glaube, er hat eine russische Generalstabsausbildung, hat der gehabt.
Auch,
Der
ja.
kennt die Taktiken der Russen und der weiß, was Krieg ist, letztendlich in dieser
Ja, der hat ja
Ebene.
genug Kriegen mitgemacht als UNO-Vermittler und so weiter, OSZE. Riesenerfahrung, der Mann. Aber wie gesagt, er hat sich berufen nur auf westliche Quellen. Der hat keine russischen Quellen genommen, keine sogenannte russische Propaganda. Er hat selbst mit den russischen Medien nicht mal geredet. Und jetzt wurde er sanktioniert, weil er ukrainische Quellen zitiert hat. Und zwar pro-Selenskyquellen. Selenskys Rechte hat er Außenpolitik von 19 bis 23. So weit ist die EU gekommen. So groß ist die Panik bei denen.
Ich denke da gerade immer nach über diesen Gedanken, ja, wie groß die Panik da schon ist. Weißt du, was mir
Ich glaube
neulich
gar nicht.
eingefallen ist, Thomas? Du hast
Na?
doch vom AWEF mitbekommen, Alternative
Was?
Western Ethic Formation, Prag, das Zusammentreffen der freien Medien in Prag. Hast du da
Also ja, da habe
mitbekommen?
ich
Ja,
gehört, ja.
genau. Auf eins hat es veranstaltet, wir waren da mit dabei. Und wir haben ja alle gedacht, so, das muss jetzt, weil da gab es eine Sollbruchstelle, Martin Sellner und Weidel in einer Veranstaltung, das muss eigentlich thematisiert werden, alleine um Dreck zu schmeißen auf die AfD. Da ist alles, jeder Krümel ist da gut genug, um draußen Kuchen zu backen.
Ja.
Nichts. Nada. Und dann hat ja da jeder von diesen ganzen Medienmachern selber noch mindestens 10, 12 verschiedene eigene Beiträge gemacht, weil ja jeder jeden eigens gefilmt hat. Wir sind ja da 2 Tage
Wir alle
lang nur noch
gegenseitig
auf der
interviewt.
wir waren ja quasi nur noch auf der Aufnahmetaste für die 2 Tage da unten, plus die 6 Podien und Planspiel und. Und es gibt kein einziges Käseblatt in Deutschland, keine Lokalzeitung, kein linkes Magazin, kein niemand, kein gar nicht, der auch nur einen einzigen Artikel darüber geschrieben hat. Und das haben wir so akzeptiert oder halt so wahrgenommen, nicht akzeptiert in dem Sinn. Aber ich habe das neulich erst so mal durchdacht, so ein bisschen so, wieso eigentlich? Das bedeutet in meiner naiven Schlussfolgerung, es gibt ein Stillschweigeabkommen, das so ausgiebig kommuniziert worden ist, dass nicht mal das Tagblatt in Hinterarschbackenwalde darüber berichtet.
Ja,
Weil
natürlich.
die nicht
Ist ja nicht neu.
dürfen. Das bedeutet, da hat jemand ein Memo gekriegt oder einen Anruf oder eine Mail oder irgendwie ist da vergattert worden. So heißt es bei der Bundeswehr immer, wenn man Wache schiebt, wird man vergattert. Ne? So, du bist jetzt Wachsoldat. Wichtig, aufpassen. Nichts, gar nichts.
Warum?
Und dann ist
Das
mir der Schlussgedanke, bin gleich fertig, die haben die absolute Panik, weil wenn die merken, also wenn die normalen Menschen merken, oder Menschen, nicht normale Menschen, falsch ausgedrückt, wenn Menschen mit einem normalen Orientierungsgrad oder Bildungsstand oder halt Wissensinforaum, wo sie sich informieren, auf solche Infos stoßen, wird das schwierig. Weißt du?
Robert, ich empfehle nochmal das Buch Gekaufte Journalist Ulf Kotte.
Hatte ich auch dastehen.
Ja, habe ich hier sogar auch im Schrank. Ulf Kotte, leider schon lange tot. Der hat anhand von 300 führenden Redakteuren in Deutschland nachgewiesen, dass die alle, was ich vorhin gesagt habe, alle an diesen transatlantischen Thinktanks hätten.
Aber auch beim
Alle
kleinsten
von denen bezahlt
Tageblatt?
werden.
Von
Alle aus
allen,
dem Netzwerk. Was?
alle, auch die kleinste Redaktion irgendwo, die mal irgendwie sowas
Es
auf.
gibt keine kleine Redaktion mehr, weil die kleinen Redaktionen hängen längst an den, an irgendwelchen, wie heißen die dann, Mediennetzwerk Deutschland, wie heißt das Ding da? Weiß nicht mehr. Also die sind ja, die Lokalzeitungen machen ja nichts mehr. Das kriegen die großen Artikel kriegen sie ja auch aus der Zentralredaktion. Das
Du
sind ja
machst ja
alles
nur noch
Mediennetzwerke.
der Wettbewerb von der
Da machst du noch
lokalen
der Spitzenforschung.
Schulmannschaft und so und
Naja.
Bogenschießen.
Naja.
Caroline hat einen vierten Platz gemacht, sowas, ja.
Und so weiter. So, 300 Redakteure hat er alle mit Namen genannt und wer von wo Geld kriegt. Da hat er und sein Verlag hatten erwartet, es gibt Klagen. Es gab keine. Und es gab keinen Bericht in den Medien. Ulf Kotte kommt aus den Medien. Dem wurde gesteckt, sagt er, dass das tatsächlich eine Art Zusammentreffen gab, wo führende Leute sich hingesetzt haben, wie gehen wir damit um? Und die Antwort war ignorieren. Es gibt solche Zusammentreffen. Und wir wissen ja auch, dass der Kanzler regelmäßig die großen Medien zum Gespräch einlädt, zum Abendessen. Ja, was glaubst du, was sie da besprechen? Reden die über Fußball? Ganz sicher nicht. Natürlich sind die Medien gesteuert. Und natürlich, das siehst du an solchen Ereignissen, siehst du, wie gesteuert sie sind. Keiner berichtet, weil da gibt's dann die Anweisung, stillhalten. Da gibt es dann nicht mal einen Verriss, weil selbst der Verriss würde ja noch, würde
Ja,
Interesse wecken.
würde wieder so und so viele Leute darauf aufmerksam machen. Also lieber komplett verschweigen, ja. Ist mir neulich bewusst geworden, dass das aber auch heißt, in welchem geistigen Zustand die sich befinden.
Ja
Der
gut, das ist aber wie
absoluten
gesagt nicht neu.
Panik,
Wann
ja.
war Ulf Kotte? Wann war das Buch? Vor 10 Jahren? 12 Jahren?
Ja, der ist schon länger tot auch, gell.
Ja, also das, ja, der hat
Ich weiß nicht, ob
als
die alle Endzeitstimmung haben, aber denen läuft der Arsch auf Grundeis einfach, ja.
ganz offensichtlich.
Ja.
Ganz
Eigentlich ein
offensichtlich.
gutes Zeichen, weißt du. Eigentlich arbeitet die Zeit für uns, aber es ist natürlich
Ja
schwierig.
gut, ein in die Enge getriebenes Raubtier beißt noch heftiger.
Ja. Oder so ein Tanker, weißt du, das Tankerbeispiel. Ein Tanker muss 15 Meilen vor der Küste anfangen, quasi Umkehrschub zu machen, damit diese enorme Masse überhaupt verzögert werden kann. Wenn da 100.000 Tonnen Öl und Schiff in dieser Geschwindigkeit unterwegs sind, das kannst du halt nicht einfach mit dem Schlepper aufhören, auffangen. Und dieser Tanker Medien, Kooperation, Politik, Dickicht, das quasi zum Umlenken zu bringen, da braucht es ein bisschen mehr wie so ein.
Ja, da kommen wir gleich zu den Sachen. Du greifst vor. Kommen wir gleich noch hin.
Okay. Springen wir gleich weiter, wenn es gut passt. Dann irgendwie Artikel, warum Russland kein Problem mit einem EU-Beitritt der Ukraine hat. Und ich habe es vorhin gerade beim Ausland, habe ich es auch schon gesagt, so, naja, da wird sich Russland denken, na cool, ja dann. Dann macht euch doch selber kaputt, ja, letztendlich, weil du kannst ja als Staatenbund, wenn du die Ukraine aufnimmst, nur verlieren. Da gibt's nichts, was danach positiv ist.
Richtig.
In Sachen Geld,
Also,
ja.
das ist im Grunde ist es genau so.
Auch für
Wenn
die Menschen in der Ukraine wird's nicht besser werden, wenn sie in die EU
die
kommen,
laufen
ja.
weg. Wenn die Ukraine in die EU kommt, gut, die werden nicht gleich Schengen kommen, aber trotzdem, die werden dann mehr Möglichkeit haben, in andere EU-Länder auszuwandern. Wenn die Ukraine nach dem Waffenstillstand in die EU kommt, da wird keiner zurücklaufen, im Gegenteil. Und dann kannst du ja auch nicht sagen, hey, das ist, die sind aus einem EU-Land, die haben bei uns Flüchtlingsstatus, ja, April, April. Also, die Ukraine wird ausbluten. Wer da noch ist, der rennt. Da ist wirtschaftlich nichts mehr zu gewinnen in dem Land. So, das heißt, die Ukraine geht vor die Hunde, und die EU muss es zahlen. Das heißt, die Ukraine aufzunehmen, ist für die EU ein Todesurteil. Finanziell geht das geht über die Wuppe. Das kann keiner bezahlen. Ende. Finden die Russen gut. Jetzt muss man eins sehen, weil da hat sich die russische Politik geändert. Wenn du zurückdenkst, als wir angefangen haben mit Tacheles und so, und als ich mit Antispiegel angefangen habe, da habe ich immer erzählt, und das kann man auch in den Büchern und beim ersten Buch darüber Putin nachlesen, Putin hat und die russische Regierung haben nie negativ über die EU gesprochen. 20 Jahre lang. Die haben die Amerikaner kritisiert, aber nie die Europäer. Nie. Die Russen hatten die Hoffnung, dass das, was Putin in seiner Bundestagsrede 2001 vorgeschlagen hat, doch noch irgendwie kommt. Nämlich ein Zusammengehen Europas mit Russland.
Vladivostok bis
Zusammengehen kulturell,
Lissabon,
wirtschaftlich.
ja,
Genau. So,
das war das
das war
damals.
das Ding. Und was braucht man dazu? Eine starke EU. die so stark ist, dass sie sich von den USA emanzipieren kann, aus diesem Vasallenstatus ausbrechen. Darauf haben die Russen gehofft, 20 Jahre. Und 20 Jahre war der Traum der Russen eine starke EU. Sie haben keinen EU-Politiker kritisiert, nie. Nur die Amerikaner. Jetzt ist ab 2020, 21, 22 zu sehen gewesen, okay, das Ding ist abgefahren. Die EU ist so derartig Vasall.
Da geht's nicht mehr zu. Die Hoffnung können wir begraben. Also.
Und darum kam dann irgendwann, ich habe das Datum nicht mehr im Kopf, das war 21, vielleicht auch schon 20, kam von Lavrov schon irgendwann der Satz, mit den Europäern haben wir nichts mehr zu besprechen. War vorher undenkbar. So, und das ändert natürlich einiges, wenn Russland bisher ein Interesse an einer starken EU hatte, in der Hoffnung, dass die EU sich von den Amerikanern lossagt, ihre eigene Politik macht, in ihrem eigenen Interesse, wozu nun mal gehört, gute Beziehungen zum Nachbarn, und das nicht zu erreichen ist mit der EU, ja, dann kann Russland sagen, muss die EU weg. Also es ist nur so, das heißt, jetzt ist es tatsächlich an dem Punkt angekommen, wo das, was sie Russland 20 Jahre vorgeworfen haben, Russland wollte die EU schwächen, war 20 Jahre gelogen. Wenn es jetzt einer schreiben würde, der hätte recht.
Okay. Bedeutet aber mit den, na, ich will nicht sagen Angriffen von Trump, aber mit Trump seiner Politik auf die EU bezogen und jetzt dann auch noch von Russland, die werden ja in die Zange genommen, also wir werden in die Zange genommen letztendlich und zerrieben im Spiel dieser Großmächte.
Ja, also ich habe jetzt auch schon geopolitische Artikel gelesen. Also es hat keiner mehr die EU auf Zettel. Es gibt jetzt drei Machtzentren, USA, Russland, China. Es wächst ein Machtzentrum Afrika, das sich konsolidieren muss.
Wir haben Brasilien, mal gucken, was hingeht. Asien außerhalb Chinas, also Singapur und so.
Ja, Indien noch, da wird es ein bisschen Einflusssphären geben, wie auch immer. Vielleicht kommen die auch zusammen, weiß man nicht. So, aber niemand redet mehr von Europa. Von Europa redet keiner mehr.
Nur die.
Wenn du international nicht westliche, so, vielleicht ein paar amerikanische noch, aber Experten anguckst, es hat keiner mehr Europa auf dem Zettel.
Tja, da passt ja dann die
Schlagzeile. Jetzt noch eine Frage, nur kurz mal um es zu zeigen, für alle, die es nicht glauben. Die EU hat einen Außenminister. Aktuell eine Außenministerin heißt Kallas.
Ja.
Nenn mir mal einen internationalen wichtigen Politiker, mit dem die ist jetzt ein Jahr im Amt, geredet hat.
Liegt es an ihr selbst oder an dem Posten?
An ihr. Und an dem Zustand der EU generell.
Ne, die kommt ja auch aus der Abteilung Attacke, ist ja vom Typ her auch eher so wie Baerbock, weißt du so.
Ja, die ist dumm wie Baerbock und sie ist Attacke. Warum soll ein indischer Außenminister mit der reden? Dann hört er sich von ihr 2 Stunden an, die Russen sind doof. Aber über echte Themen zwischen Europa und Indien könnte man nicht reden mit der. Die kann nur, die Russen sind doof, das kann sie. Und ansonsten ist die EU weg. Sie interessiert nicht mehr. Ich erinnere nochmal dran, das gab, wann war das? Im Oktober, den CELAC-Gipfel, also EU-CELAC. Ne? CELAC, karibische, lateinamerikanische Staaten. Da sind von 60 Staaten 12 Staatsoberhäupter angereist. Zum Treffen mit der EU. So wichtig finden sie die noch.
Immerhin.
Und darum, Russland jetzt, also ne, wenn die Ukraine in die EU kommt, dann ist das Thema schneller erledigt. Und dann kann Russland anfangen mit den Staaten, die wollen Beziehungen aufzubauen. Ungarn, Slowakei, Tschechien, Italien wäre sofort dabei. Italien hat eine sehr pro-russische Stimmung. Die Meloni hat ja Riesenprobleme, ihren Kurs durchzuhalten, auch innerhalb ihrer Koalition. In Finnland fangen plötzlich irgendwelche Leute an zu sagen, ja, wir müssen an die Zukunft denken, Wirtschaftsbeziehungen, fangen schon die ersten an zu quaken in Finnland.
Naja, denen läuft es ja auch nass rein an der Grenze, ne? Das haben wir ja schon völlig oft besprochen, ne? Aber völlig. Stichwort Meloni, ich blende es jetzt gerade mal ein, den nächsten Artikel, weil sie eben gesagt hat, ja Leute, 25 war hart, aber es kommt härter.
Ja, hast du das Zitat in Deutschland gesehen irgendwo?
Nope.
Das ist das, was, darum habe ich diesen Artikel reingenommen. Das ist eine Übersetzung aus dem russischen Fernsehen, weil solche Sachen erfährst du dann nicht in deutschen Medien, sondern im russischen Fernsehen. Da musst du russische Fernsehen gucken, um das zu erfahren. Und sie hat es gesagt. Ich suche das Zitat raus. Und sie hat es gesagt. Wo ist das Zitat? Wo ist denn hier die gute Meloni? Wo ist das Zitat? Der Artikel ist ja ellenlang. Ach, Kinders, wo ist es denn? Meloni, wo ist sie denn hier? Findest du es auf die Schnelle? Ich muss es vorlesen, muss ich dort, Moment.
Ist
Hier,
das?
ganz vorne, ja klar. Meloni sagte also tatsächlich allen Ernstes, dieses Jahr war für uns alle nicht einfach. Aber machen Sie sich keine Sorgen, das nächste Jahr wird noch viel schlimmer. Die hat dabei sogar gelacht, so richtig so. Pff.
Ja, ist ja auch ironisch
Ja,
gemeint, aber
so.
trotzdem, ja.
Das sind Sachen, deutsche Medien berichten das nicht.
Ist ihr ein Stück Realität von Weg gelaufen oder woher kommt jetzt diese, so nach Motto, es wird, wir sind am Arsch, weißt du, so ist ja nichts anderes wie zu sagen, hey Leute, wir sind echt verloren hier.
Ja, klar. Ja gut, die Meloni ist eh schwer zu verstehen. Ne? Denk mal dran an den Wahlkampf. Die wurde ja von allen in Europa angefeindet, von wegen, die wäre so eine Rechte wie die AfD, ganz böse. Und außerdem ist sie die Enkelin von Mussolini und so ganz doof. Und dann kam sie an die Macht und hat sofort die transatlantische Linie mitgefahren, antirussisch und so weiter, sich alles mitgemacht. Italien hat aber in der Stimmung her eine recht prorussische Bevölkerung. Und
Die sie ja
Meloni hat auch.
in letztendlich gewählt haben. Die haben ja alle gehofft, dass die Meloni da einen Gegenpol spielt, ja?
Ja, und dann hat sie noch die hatte noch die andere Partei da mit drin, mit Salvini. Der ist da auch gar nicht so begeistert von. Und das ist wohl auch der Grund, warum sie dann letztendlich jetzt sich offen gegen das Klauen der russischen Gelder ausgesprochen hat. Das hätte sie in Italien politisch nicht überlebt. Das war das Problem. Das Argument von Meloni und Macron war ja gar nicht, wir finden das doof, die Gelder zu klauen. Sondern gesagt, das kriegen wir in unserem Parlament nicht durch. Wir können das hier ja sagen, aber das kriegen wir zu Hause nicht durch. Kannst knicken. Also von daher, die Meloni ist ein bisschen schwer zu verstehen, was der eigentlich macht. Scheint sehr opportunistisch unterwegs zu sein. Also ihr Fähnchen so ein bisschen in den Wind zu hängen, was man erreichen kann. Aber die würde, wenn jetzt morgen die EU wegfällt, wenn die sich wirklich zerlegt, würde Meloni, glaube ich, sehr schnell einen Kurs fahren mit Trump und Putin als Freund. So. Und natürlich wäre Russland. Als Plan B, Plan A war ja, die EU befreit sich von den Amerikanern, hat nicht geklappt. Gut, Plan B, da müssen wir mit den Ländern einzeln arbeiten. Soll die EU doch wegplatzen und dann können wir gucken, mit wem kann man reden und wem nicht.
Du hast einen Diskussionsbeitrag geschaltet auf deiner Seite, wo diese Frage letztendlich genau aufgeworfen wird, ja? Soll die EU überhaupt noch weiter bestehen oder ist das Kunst oder kann das weg? Weißt du, können wir dieses Projekt beenden? Wäre das nicht besser für alle Beteiligten, wenn dieses Projekt dann letztendlich von der Geschichte überholt wird und sich wieder eine neue Ordnung etabliert?
Ja gut, der Punkt ist ein anderer. Also wir haben oft diskutiert und ich habe mal gesagt, die EU sollte man nicht weghauen. Man sollte sie reformieren.
Aber ist doch wie mit
Und die,
dem öffentlichen Rundfunk, das lässt sich doch eigentlich fast gar nicht
das ist der
mehr
Punkt. Es lässt sich
reformieren.
nicht reformieren. Also meine Idee war bisher noch, habe ich einen Artikel geschrieben, weil ich jetzt wirklich ganz offiziell sage, ich habe meine Meinung geändert. Ich war immer dafür, man müsste die EU reformieren, sie wieder zurückreduzieren auf das, was sie in den 80er Jahren war, Europäische Gemeinschaft, also
Eine
vor allem Wirtschaft,
Wirtschaftsgemeinschaft, eine EWG, so hieß
Wirtschaftsgemeinschaft,
es ja. Ja,
genau, Binnenmarkt. Zollgemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, da kann man Schengen lassen, dass man sich frei bewegen kann, ohne Grenzen, so solche Sachen. Aber nicht diese politischen Krempel, wo plötzlich Brüssel über alles entscheiden darf. So, das war bisher meine Idee, das zurückzuentwickeln, sozusagen, ne, zurückzuentwickeln. Und ich habe immer gedacht, es wäre besser als EU-Austritt. EU-Austritt ist wahrscheinlich eh, ja, keine Ahnung, aber inzwischen, nee, ist nicht reformierbar. Wir haben das gesehen bei USAID. Als Trump USAID geschlossen hat, das hat er nicht sofort vorgehabt. Ich denke, Trump wollte USAID schon behalten. Ist ja ein tolles Instrument, mit dem man in allen Ländern der Welt Meinung machen kann. Länder, Regierung, öffentliche Meinung beeinflussen. USAID war dafür toll. Das war deren Job, die konnten da super. Ich glaube nicht, dass Trump das freiwillig weggehauen hat, das hätte er gern genutzt. Aber er hat ja zuerst das Ganze erstmal eingefroren, gesagt, wir gucken uns das an. Und dann kam aber, was ich, nach 2, 3, 4 Wochen um die Ecke sagen, nee, nicht reformierbar, machen wir zu. Denn wenn du da nur Leute hast, die Woke und Gender verstrahlt sind und Klimawandel verstrahlt sind, dann kannst du mit denen nicht plötzlich eine vernünftige America First Politik machen, vernünftig im Sinne von real bezogen, also ne, geht nicht. So, wenn du bei USAID aber die ganzen Leute rauskegelst, dann hast du auch die ganzen Verbindungen nicht mehr, die bisher in den anderen Ländern eben wussten, wen sie anrufen mussten, wenn sie dann eine Medienkampagne starten wollen. War nicht reformierbar. Das Personal war nicht geeignet.
Ja, okay.
Und das haben wir auch in der EU. Wir haben in der EU inzwischen einen Auswahlprozess, wo nur die Verstrahlten nach oben kommen. Es geht auch nicht um Kompetenz. Du musst die Losung runterplappern. Du musst wirklich im Schlaf sagen können, Russland ist doof, NATO ist toll, EU ist toll, Israel ist super. So, wenn du das kannst, hast du eine Chance auf einen Job. Das heißt, in dieser Blase in Brüssel, da ist keiner mehr, den man noch brauchen kann für eine wirklich vernünftige Arbeit. Du kannst das Ding nicht reformieren. Und ich meine, ich darf es dir nicht erzählen, was da in dem Schriftverkehr ist, den ich wegen meinen Sanktionen habe. Aber was ich da lese, in den offiziellen Schreiben der EU, juristische Begründungen, meine Anwälte und ich fragen uns, was das für Leute sind. Die schreiben einen solchen Schwachsinn zusammen. Ich darf nicht drüber reden. Irgendwann, wenn der Prozess vorbei ist, dann ja. Ich kann nur sagen, wir haben Schriftverkehr und was ich da lese, da ist nichts mit Kompetenz mehr. Es ist durch. Da ist nichts Brauchbares. So, das heißt, das kannst du nicht informieren, weil dann müsstest du alle rausschmeißen und dann ist das Ding platt. Und dann ist die EU ja noch gefährlich. Wie gesagt, wir diskutieren in dieser Sendung die ganze Zeit darüber, Soldaten in die Ukraine schicken, Krieg gegen Russland. Das ist das, wofür die EU steht.
Aber um ein bisschen Hoffnung hier zu schüren, vielleicht auch gleich mal am Anfang des Jahres, du siehst darin Parallelen zu einem geschichtlichen Ereignis, nämlich dem Fall des Ostblocks. Das ist so in der Überschrift von einem Artikel rauszulesen, dass sich da gewisse Parallelen auftun. Wo kannst du das zeichnen? Ich finde übrigens den Blick von ihr da ziemlich symbolisch, so dieses, irgendwie sieht man da ihre Ambitionen und ihre Aufgabe, die sie vor der Geschichte hat und so weiter. Also das ist ja, das psychologische Profil von dieser Dame wäre echt interessant, mal mit einem echten Profi zu durchleuchten. Das muss ich mal fragen. Gibt es irgendwo einen verantwortungsvollen Psychotherapeuten, der sich dieser Sache annehmen könnte in einem Gespräch? Ich muss da mal meine Kontakte ein bisschen.
Ja, ich glaube, sie wird das Gespräch nicht mitmachen. Egal.
Nie, nicht sie, also. Ich würde gerne
Ja.
Sie analysieren als Ferndiagnose, um das
Ja,
mal
kriegst du ja
so.
nicht. Die Diagnose ist ja Blödsinn. Das ist ja alles nur. Du musst ja wirklich mit den Leuten reden. Das ist schwierig. Weil was die vor der Kamera sagt, ist das Einzige. Du musst damit, um Psychoanalyse zu machen, musst du mit jemandem reden.
Aber wie muss jemand drauf sein, wenn er in jeder Position eigentlich nur Chaos und Müll und Scheitern hinterlässt
Da hat sie doch nicht, da hat sie
und
nicht. Sie
trotzdem
hat in
weiter
jeder,
nach oben
nein.
gelobt wird?
Sie hat in jeder Position ihren Job gemacht. Sie hat den Beraterfirmen Geld zugeschustert. Sie hat die Industrie, die Konzerne, die Oligarchen mit Geld versorgt. Das hat sie in jeder Position gemacht. Und dafür wurde sie befördert.
Also sie hat geliefert.
Sie hat geliefert.
Der hat geliefert.
Hemmungslos.
Und hat deswegen auch
Auch
gar
keine
kein,
Angst vor,
jetzt check ich's.
Strafverfahren.
Weil sie hat ja gar nichts Falsches gemacht in ihrem Weltbild oder in ihrer Blase. Sie hat ja das gemacht, wofür sie angetreten ist und damit hat sie gar keine Schuld sozusagen. Sie
Ja,
ist.
keine Schuld. Sie hat alles richtig gemacht. Sie kommt ja selbst aus den elitären Kreisen. Alter Geldadel. Aus zwei, beide Familien. So, die hat alles richtig gemacht. Die hat auf knallhart hat sie im Bundesverteidigungsministerium hunderte Millionen rausgeschmissen an Industrie- und Beraterkonzerne, die ihre Dividenden ausschütten konnten. Sie hat Strafverfahren riskiert. Die hatte alles mögliche Scheinselbstständigkeit und dann Verstöße gegen die Ausschreibungsrichtlinie. Alles strafbar. Das war egal. Sie hat alles riskiert, hat die Gelder losgekriegt und wurde befördert. Sie hat ihren Job gemacht.
Und warum ist jetzt der Ostblock
Ja, pass
sozusagen
auf,
die
also folgendes,
Parallele?
das ist jetzt eine Sache, wirklich, das ist wirklich eine Diskussionsgrundlage und ich weiß, viele werden mich hier auch für diesen Artikel vielleicht steinigen. Aber ich habe eine Parallele gefunden, die mir aufgefallen ist, auch als ich jetzt über Weihnachten über die EU nachgedacht habe, ich ja auf die vorige Artikel, warum die EU weg muss und so. Und die Ideen habe ich in mehreren Artikeln verarbeitet. Und hier ist einfach der Punkt folgender. Was war denn im Ostblock am Ende?
Kein Geld mehr.
Nee, Quatsch. Der Ostblock war weniger verschuldet als der Westen. Aber der geht's ja gar nicht. Der Ostblock hatte, die Leute waren so abgehoben, die oben saßen, hatten jeden Kontakt zum Boden verloren. Sie wollten ja was Gutes, das waren ja keine bösartigen Menschen. Die wollten sozialen Staat und so, also ne, so kein Überwach kein, kein, keine Ausbeutung mehr und jeder soll genug zum Leben haben und eine sichere Zukunft und keine Zukunftssorgen. Und das war ja, die Idee war ja nicht schlecht. Die Umsetzung war beschissen. So. Aber die waren irgendwann so sehr in ihrem System drin und von ihrem System gefangen. Das ging ja damit los. Guck mal, Lenin hat, als er die Revolution hinter sich hatte, hat er zuerst mal gesagt, ja, die ganzen Teilstaaten des Russischen Reiches können eigentlich in die Unabhängigkeit entlassen werden, weil die sind ja jetzt alle frei, zu Arbeiter- und Bauernstaaten zu werden, also sprich, ne, die Menschen zu befreien. So, und dann stellt er fest, das klappt so nicht, das wollten die gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, nee, dann nicht, dann ist das wieder weg. Und dann hat er zuerst noch den Geheimdienst des Zaren aufgelöst und gesagt, wir brauchen kein Geheimnis, weil wir machen ja das Gute für die Menschen und die werden uns jetzt mit Begeisterung folgen. Da brauchen wir kein Geheimnis mehr, um die Leute zu überwachen. Dann hat er schnell gemerkt, das funktioniert so nicht, weil eben viele dagegen sind. Die Bauern fanden es doof, ihre Felder abgeben zu müssen. Was ich, kleine Unternehmen, fanden das doof, ihre Bäckerei jetzt schließen zu müssen und dann Staat zu übergeben. Und dann hat Lenin den Geheimnis wieder aufgemacht, einen neuen gegründet. Die haben, jetzt waren Idealisten, die geglaubt haben, sie tun das Gute. So, dann haben sie gesehen, ja, das machen nicht alle mit, also müssen wir die Bösen, die jetzt, weiß ich, aus dem Ausland finanziert sind, was auch immer, die sind böse, da stecken irgendwelche Kräfte dahinter, die müssen wir überwachen. Zum Schutz der Masse. Zum Schutz unserer Idee. Mhm. Und die sind dann irgendwann so abgehoben gewesen, dass sie gar nicht mehr verstanden haben, was in ihren Ländern los ist. Die Systemfrage war ihnen wichtiger als die Frage, wie geht's den Menschen? Es hat sie nicht interessiert, ob man in der DDR Schlange stehen musste für Lebensmittel oder was. Es hat sie interessiert, dass das System hält. Aha. Das System ist das Gute. Das muss halten.
Das Bessere, das Überlegenere dem Westen gegenüber.
Ja, das moralisch Bessere.
Ja.
So, ich habe jetzt auch mich dann wieder erinnert an Mielke. Ne? Ich liebe doch alle Menschen. Was haben wir alle gelacht?
Ich liebe euch doch alle.
Das meinte er ernst.
Ja, das war damals ein alter Mann schon, ne? Der war.
Aber ist egal, er meinte das ernst. Und zwar sein Leben lang. Er dachte, mit seiner Stasi tut er das Gute für die Masse der Menschen. Und wer nichts zu verbergen hat, der hat doch auch kein Problem, dass man überwacht, um dieses gute System, dieses moralisch überlegene System zu schützen. Hast du das in letzter Zeit mal irgendwo in den deutschen Medien gehört, dass man vielleicht mit Überwachung gar kein Problem haben sollte, wenn man nichts zu verbergen hat, weil es geht ja um das System, um unsere Werte?
Ich merke schon, in welche Richtung die Parallele hier geht, ja.
Ja. Also das heißt, auch in der EU ist das System heute wichtiger als alles andere. Es geht nicht mehr um die Menschen. Es geht nur noch um die Werte.
Und das ist jetzt die Frage, an welchem Zeitpunkt wir stehen. Sind wir im Mai 89? Sind wir schon im September 91?
Nee, das ist ja 91 nicht. Noch ist es nicht gefallen. Wir sind noch irgendwo in den 80ern.
Also in der Parallele jetzt sozusagen.
Ja, aber wie gesagt, es geht auch gar nicht, ich will diese Parallele gar nicht so ziehen. Ich will damit nur sagen, ich sehe diese, natürlich ist es vereinfacht und wir können jetzt immer noch sagen, warum der Ostblock nicht funktioniert hat, wegen der Planwirtschaft und wegen, weil die alle greise Opas waren, die gar nicht mehr flexibel denken konnten, nicht mehr reagieren konnten, so. Alles gut, kommt alles dazu. Aber so ich sehe diese Parallelen in der Systemfrage. Sie haben sich von dem, was sie eigentlich wollten, nämlich die Menschen was Gutes zu tun, das war die Idee des Sozialismus, haben sie sich entfernt zu, wir müssen dieses System erhalten, weil es so toll ist. Und das ist in der EU heute auch so. Ich meine, ob die früher an die Menschen gedacht haben, sei dahingestellt. Aber es denkt keiner mehr an die Menschen und sie sagen es offen.
Es ist ja dann
fast
schon. Es
geht um das System. Es geht um die Werte.
Ein hoffnungsvoller Gedanke, weil man aus dieser beschissenen Situation heraus dann eben in die Zukunft schaut, dass man jetzt schon fast hofft, dass dieses System sich selbst überholt und dadurch überflüssig wird dann. Dass es zu einem natürlichen Ende von diesen ganzen Apparatschicks kommt.
Ja gut, das kann platzen jetzt. Wir haben jetzt schon drei Länder offen gegen Brüssel.
Ja.
Ungarn, Tschechien, Slowakei. Wir haben den Streit Deutschland-Frankreich. Wir haben eine Meloni, von der auch keiner so richtig genau weiß, was die wirklich will.
England ist sowieso draußen. Ne?
Hä?
England ist sowieso draußen. Aber obwohl sie mitmachen bei der gleichen Politik.
Ja, England macht die Politik mit. England wollte sich nicht finanziell in die EU binden. England war klar, wo es hingeht. Die haben sich einfach rausgezogen, um nicht wirtschaftlich mit der EU an die Wand zu crashen. Die haben gedacht, sie schaffen es alleine besser. Ist noch die Frage, ob es klappt, aber die wollten aus diesem Boot raus. Spanien kannst du auch viele Fragen stellen, Spanien. Ne, die sind ja auch gar nicht so antirussisch und die haben ja nicht mal Bock, 5% für die NATO zu bezahlen. Belgien ist sehr merkwürdig. Und so weiter. Also es gibt Länder, wo du siehst, die Bruchstellen sind da. Bulgarien hat sich auch dagegen ausgesprochen, weil in Bulgarien waren die Regierungen zwar immer ganz transatlantisch und pro-EU, aber die sind alle jetzt von Demonstranten weggefegt worden. Und die haben demnächst eine Wahl. Da konnte diese Provisionsregierung, konnte keine Partei sagen, wir klauen das russische Geld. Da hätten sie ihre Wahl vergessen können. Also das heißt, es gibt eine Bruchlinie in der EU, die immer größer wird. Orban hat ja den Satz gesagt, die EU ist am Zusammenbrechen, am Zerbrechen. Die EU zerfällt. Wir beobachten gerade den Prozess des Zerfalls der EU.
Die Länder mit einer königlichen Familie. Wie steht's da? Also wir haben Belgien, wir haben Holland, wir haben Dänemark, wir haben Norwegen, Spanien. Italien gibt es keinen König mehr, auch wenn sie es
Nee.
gerne hätten. Aber Bayern gibt es auch keinen König mehr, auch wenn sie es noch lieber
Auch wenn ihr ihn gerne hättet.
hätten. Aber sind die dann mehr EU, pro EU, die Royals sozusagen?
Das würde ich jetzt so nicht festhalten wollen. Also ich kenne mich auch mit diesem Royalen zu wenig aus. Also die Holländer ganz sicher, die
Liest
sind
du
sicher
keine
ganz.
Gala? Echt nicht?
Nee, da steht ja auch nur Scheiße drin.
Ja, natürlich.
Also wenn du was über die Royals lesen willst, ich habe doch mal einen Artikel gemacht, es ist ewig her, haben wir damals darüber gesprochen, über die Macht der Royals in Großbritannien. Kannst du dich erinnern?
Dass sie viel größer ist wie
Die haben im Grunde totale Macht. Weil die können, also die haben ja ein Zweikammerparlament, wie alle, und das House of Lords, da wird nicht gewählt. Die werden vom König ernannt.
und gehen halt über Erbfolge da rein dann und
Ja,
so.
das auch nicht nur. Die Erbfolge haben sie ja sogar abgeschafft, weil da bei der Erbfolge können ja Leute rauskommen, die nicht mehr gut passen. Die Erbfolge haben sie enorm eingegrenzt. Alles, was da drin ist, ist jetzt von Elisabeth oder von Charles ernannt. Das sind seine Leute. So, das Parlament wird nicht gewählt, aber kann jedes Gesetz blockieren. Es gibt Gesetze, da muss das Parlament vorher beim König nachfragen, ob sie überhaupt machen darf. Ja, also das sind Sachen, die liest du dann nicht irgendwie in der Gala und die siehst du auch nicht im Spiegel. Aber wenn du dann mal reinguckst, auch wie gesagt, ich müsste den Artikel jetzt rausholen, der ist schon älter. Und das habe ich nur für Großbritannien angeguckt. Ich weiß nicht, wie das in Niederlande, Belgien, Dänemark und so, weiß ich nicht. Aber bei Großbritannien war ich sehr überrascht, als ich da zufällig drauf gestoßen bin. Das war ja auch wieder ein Zufallsfund, weil ich da ging es, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, irgendein britisches Thema, Sanktionen, EU-Austritt, ich weiß nicht, was es war. Es ging um irgendwas Britisches und da bin ich irgendwo drauf gestoßen, dass da irgendwer in britischen Medien sagt, ja, die Macht des Königs, sag ich, wie, welche Macht? Und dann hab ich mal geguckt, oh shit, jawohl. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie das mit den Royals in den anderen Ländern ist. Wie gesagt, die Spanier, ich kenne mich mit den Königshaus nicht aus. Ich meine, die haben sich ja auch unter Franco gehalten. Und ich glaube, die haben danach zwar die Demokratie eingeführt, die westliche, aber sie haben, glaube ich, nicht allzu viel den harten Besen durch die Franco-Gemeinschaft gekehrt. Also sie haben da nicht wirklich aufgeräumt. Das heißt, sie sind ein bisschen anders eingenordet. Holland, ja, Holland hat die starke koloniale Tradition vom Königshaus her.
Die sind
Und sie
ja,
haben auch strohdoofen König, nebenbei gesagt. Wer strohdoof?
wenn Holland, dann fällt sofort Bilderberg natürlich, ja. Bilderberg ist von Prinz Bernhard der Niederlande gegründet worden damals, ja.
Ja gut, das kriegt der heutige nicht hin. Der heutige ist ein Vollidiot, aber der hat eine unglaublich schlaue Frau. Der hat die Frau die Macht.
Holland?
Holland.
Holland, warte mal, wer ist in Holland? Das
König
ist
Wilhelm,
Willem
glaube
und
ich,
der
heißt
hat die Frau, das ist die Argentinierin.
er. Ja, das ist die da.
Die hat das Sagen.
Er nicht, er ist strohdoof. Ich kenne holländische Journalisten, die haben mir mal so. Das ist so Baerbock in Royal. Der erzählt unglaublich viel Schwachsinn. Der ist richtig dumm, der Typ.
Stand nicht
Also
in der
von daher.
Gala. Das steht nicht in der
Ha?
Gala.
Der steht auch nicht in der Gala. In der Gala ist er ja der tolle König. Das
Krass.
schillernde Paar.
Und dass Maxima so einen Einfluss hat, das
Die
hätte.
hat ordentlich Macht.
Da war doch
Weil
der Vater auch
er
irgendwie.
blöd ist.
Okay. Der Vater war doch da in irgendeinem. War der bei den Peronisten? Ich weiß es gar nicht.
Irgendwas war der. Ja, der Punkt ist anders. Ich meine, liest die Geschichtsbücher. Wie oft hatten wir das auch jetzt in Mittelalter, Neuzeit, dass dann ab und zu mal Situationen gab, wo ein Monarch eigentlich Schwachsinn war und sein Hof, sein Beraterstab gemacht hat, was er wollte, weil der König zu blöd war. Das gab es immer wieder. Holland ist gerade in so einer Situation. Und die Maxima hat da offensichtlich im Beraterstab eine wichtige Stimme.
Okay. Mal abgesehen von diesem ganzen Royal-Thema, auch schwierig zeitlich sowas einzuordnen, aber siehst du an solchen Parallelen dann eben auch so, gib uns ein bisschen Hoffnung, das meine ich. Wann ist die EU fertig?
Weiß ich nicht, ich will, hab kein Datum. Also wie gesagt, die können sich ja mit verzweifelten Aktionen lange retten. Ich meine, der Ostblock, da war Gorbatschow, der absolut kein Krawall wollte. Wenn da irgendein Hardliner in Moskau gewesen wäre, hätten sie die Demonstranten in Leipzig zusammengeschossen. Ja, das darfst du auch nicht vergessen. So, und wenn sie die zweimal zusammenschießen, dann gehen die auch nicht auf die Straße, haben sie Angst. Also von daher, das ist ja die Frage, ob die EU dann auch so gerne fallen möchte. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich weiß nicht, wie das kommen wird. Ich weiß nicht, wann es kommen wird. Aber wenn die EU, der Kurs auf sie ist, sie ruiniert sich finanziell. Sie macht eine Politik, mit der sehr große Teil der Bevölkerung unzufrieden sind, im Bereich Sozial und Wirtschaft und Migration wollen wir gar nicht reden, da machen die Politik gegen die Menschen. Und wir haben immer mehr Länder, wo aus irgendwelchen Gründen, die es nicht geschafft haben, die Wahlen zu annullieren, wie in Rumänien, wo dann Leute an die Macht kommen, die sagen, nee, mach ich nicht mehr. Babiš in der Tschechei, Fico in der Slowakei, Orbán in Ungarn. Also ich habe keine Ahnung, jetzt müssen wir auch abwarten, jetzt mit wie viel Macht die EU wird versuchen wird, jetzt die 26 in Ungarn anstehenden Wahlen zu beeinflussen. Das wird ja auch noch spannend, ob Orbán sich halten kann. Da haben sie einen sehr durchgestylten Gegenkandidaten hingestellt. Also von daher, das wird spannend, aber ich will keine Zeitpunkte abgeben. Nur wenn ich jetzt den Kurs sehe, sehe ich nicht, wie die EU sich noch ewig hält. Und ob das so toll ist, wenn die zerbricht für die Menschen, weiß ich auch nicht. Das kann ein Riesenchaos geben. Ja, also mir wär die Reform immer lieber gewesen. Nur ich sehe jetzt eben ein, die Reform ist nicht mehr möglich. Aber ich sehe eben auch, die EU ist auf einem Weg. Ja, der kann nur in den Untergang führen. Und wenn wir uns, jetzt kommen wir noch zu der Verzweiflung, dann siehst du, das siehst du ja auch an der Verzweiflung, dass sie irgend so einen armen Rentner wie Gbagbo, ich meine das positiv, der Mann ist ein kompetenter Typ, aber er ist Rentner, er ist nur ein Rentner, der Interviews gibt. Und der in seinen Interviews nicht mal lügt. Und der wird sanktioniert und bestraft und entrechtet, weil der Selenskys Berater korrekt zitiert. Ein Zitat, das dem der EU aber nicht passt. Ja, die Verzweiflung muss gigantisch sein.
Das wäre jetzt gerade meine Antwort gewesen auf den Satz nochmal. Ja, so.
Ja.
Krass,
Das
krass, krass,
wiederholt
krass,
sich, aber es,
ja.
so deshalb, also ich glaube nicht, dass die Uhr noch lange hält, aber das kann auch noch 10 Jahre dauern. Wie weiß, was der Geier was.
Lass uns dieses Thema beenden. Wir kommen zu unserem Rausschmeißer-Thema, sozusagen Short Final, also kurz vor der Landebahn. Es gibt auch noch einen anderen Themenschwerpunkt, der sich in der nahen Zukunft wahrscheinlich ein bisschen aufmachen wird. Da geht es um Taiwan und die amerikanische China-Politik. In einem Satz, wieso könnte das Chinas Ukraine werden,
Ja
Taiwan?
gut,
Dass
es
da.
ist nicht neu. Ist ja nicht neu. Also,
Meinst du nicht, dass sich die Amerikaner da eher verheben, wenn sie da mit Taiwan Stunk machen, mit China? Weil
ja,
das
muss ich
allein
sehen, das kannst du auch.
logistisch gesehen, du musst ja logistisch, um das ganze Material dahin zu kriegen, an Kampfkraft
Aber die
bist ja.
Amerikaner werden doch nicht für Taiwan kämpfen, die haben für die Ukraine nicht gekämpft. Die haben ihre nützlichen Idioten, die heißen Japan, die heißen vielleicht Südkorea.
Okay.
Die Amerikaner machen das nicht, die sind doch nicht doof. Haben sie auch in der Ukraine nicht gemacht. Also ich habe den Artikel, ich will jetzt gar nicht groß im Detail drauf eingehen, den Artikel empfehle ich einfach für alle, weil es ist ein Artikel von China-Korrespondenten der TAS. Also jemand, der sich in China auskennt, der dann sehr interessanten Artikel darüber geschrieben hat. Und der hat eben auch, da war dann so ein Satz drin zum Beispiel. Ne? Also jetzt über die, es geht ja darum, dass die USA unter Trump gerade die größten Waffendeals mit Taiwan abschließen, die es je gab. Die rüsten Taiwan auf bis hinten raus.
Wow.
Und dann haben wir noch Länder rundherum. Japan, ne? Wir hatten das schon mal vor kurzem. Die japanische Premierministerin tönt rum. Ja, also wenn die Chinesen damit, ja, Taiwan, und da müssten wir echt militärisch eingreifen, das würde ja uns bedrohen. Warum eigentlich? Und nur zur Erinnerung, Taiwan ist nicht anerkannt. Die Japaner haben keine Botschafter. Die haben das halt nicht mal. Die ganze Welt, auch die westliche Welt, erkennt die Ein-China-Politik an, hat keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Trotzdem tun sie so, als wenn das ein Staat wäre. Ist es nicht. Taiwan ist kein Staat in der UNO. Taiwan ist, hat, es gibt keine taiwanesische Botschaft in irgendeinem westlichen Staat und umgekehrt. Trotzdem fummeln sie da rum. Laut UNO-Resolution gilt die Ein-China-Politik und der ganze Westen hat sie unterschrieben. Trotzdem machen sie da fröhlich zündeln. So, jetzt haben die Amerikaner also die größte Waffenlieferung versprochen und die Japaner haben da so eine, die wieder sich an die gute alte Zeit erinnert, an Militarismus und sagt, das ist aber Kriegsgrund für uns. So, und dann schreibt er in seinem Artikel, schreibt der Typ irgendwann, der China-Korrespondent, in Peking wird betont, dass die Insel ein untrennbarer Teil China ist und die Lösung der Taiwan-Frage eine rein innerchinesische Angelegenheit ist. Das ist richtig, doch wenn wir die Angelegenheit strategisch betrachten, so ist die Bildung eines gut bewaffneten und feindseligen territorialen Gebildes in unmittelbarer Nähe der Landesgrenzen im vollen Gange. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Ja, also es ist abwarten. Also ich hab den eigentlich, es ist nicht, dass wir müssen den Artikel vorlesen, wenn wir wirklich darauf eingehen wollten, weil der ist einfach spannend in den Details, was er alles berichtet. Aber es ist auch wieder eine Geschichte, das sollten wir im Auge behalten. Also die deutschen Medien sind da ja auch ähnlich wie bei der Ukraine. Sie stellen China als böse dar, so wie Russland immer böse war. Taiwan als ganz lieb, wie die Ukraine mal ganz lieb war. Taiwan als ganz friedfertig, wie die Ukraine ganz friedfertig war. Und sie verschweigen alles, was man wissen müsste. Als erstes müsste man wissen, die EU, Deutschland, Japan, USA, wie sie alle heißen, haben keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Sie erkennen Taiwan nicht mal als Staat an. Trotzdem quatschen sie rum, ja, wir müssen Taiwan auch für China schützen. Dann erkennt es doch zumindest mal an. So als ersten Schritt. Gut, da würde China euch komplett, ne, aus dem Markt drängen, ihr werdet für China erledigt. Jeder, der Taiwan anerkennt, mit dem bricht China die Beziehung ab, politisch und wirtschaftlich. Das wollen sie nicht im Westen. Aber wenn sie es ernst meinen würden, und das nicht nur der Propaganda wäre, dann müssten sie als erstes mal eine Botschaft öffnen. So, guten Tag, wir machen eine Botschaft, diplomatische Beziehung. Machen sie nicht. Stattdessen machen sie medialen Hype und schicken Waffen. Nun kommt ihnen das bekannt vor.
Und Menschenrechte. Geht immer um Menschenrechte noch.
Ja, das ist ja nicht Taiwan. Bei Taiwan geht es ja um die Freiheit der Taiwanesen. Menschenrechte ist ja die chinesische Provinz. Wer heißt noch die Provinz da irgendwo mit den Uiguren?
Uiguren, ja.
Da geht es ja angeblich um Menschenrechte.
Ja, Menschenrechte im höheren Sinn, dass also man muss die Menschen schützen, sozusagen, vor den bösen Chinesen.
Wer schützt die Menschen eigentlich vor der EU?
Ja. Thomas, für den 1. Januar war das jetzt ganz schön viel Holz.
Wie lange waren wir wieder dabei? Oh.
Oh ja, das ist.
Wir wollten noch nur eine Stunde.
Also nochmal so ein kleines Resümee zu den letzten Tagen und im Hinblick auf das nächste Jahr. Wollen wir unser berühmtes Zitat von 2020 nochmal holen? Ach, so schlimm wie 25 wird 26 bestimmt nicht.
Nee, das sage ich nicht.
Das sieht
Ich
eher
habe das
anders
Gefühl,
aus.
also ich habe das Gefühl, 26 hat noch viel Potenzial nach unten und vor allem, sorry, vor allem für die Menschen in Europa. Wirtschaftlich wird es härter. Also bei aller ne, Systemkritik, die manche Menschen da in Deutschland, also die Leute, auch unsere Zuschauer haben, man muss auch mal dazu sagen, wenn das dann alles mal passiert, das wird euch wehtun.
Jetzt schon. Es ist jetzt schon so. Es ist in allen Ecken der Gesellschaft, ist es ein Ächzen, ein Jammern und ein Jaulen und ein Schreien schon überall auch, ja.
Ja, aber es wird richtig wehtun, wenn die EU wenn jetzt die EU zerfällt oder so, das wird erstmal wehtun, das wird Chaos. Dann kann man nur hoffen, dass danach was Vernünftiges nachwächst. Weil ich bin ja nicht gegen die europäische Einigung, ich bin nur dagegen, wie sie umgesetzt wird. Also ich finde die europäische Einigung, da bin ich ja historisch denkender Mensch. Ich verstehe Helmut Kohl, Helmut Schmidt und wie sie alle hießen. Die sagten, das Wichtigste ist, dass wir alle wirtschaftlich eng verbunden sind und viel Schüleraustausch machen, weil wenn wir das machen, dann gibt es keinen Krieg.
Ja.
Und die haben Krieg noch erlebt. Und die Ukraine, das Ukraine-Beispiel sollte uns zeigen, wir sollten nicht glauben, dass es nicht auch in den Ländern der heutigen EU zwischen den Ländern Krieg geben könnte. Ja, die Ungarn haben Probleme mit den Rumänen wegen der Minderheiten. Die Polen haben eine große Klappe, was sie alles haben wollen, in ihrem nationalistischen Stolz. Da gibt es ganz viele, Türkei und Griechenland.
Griechenland,
Ne,
ja.
es gibt viele.
Wir erinnern uns, was auf dem Balkan passiert ist in den 90ern.
Ja, genau. So, also es das heißt, wir sollten nicht glauben, dass das Europa immun ist. Also von daher, ich bin für die europäische Einigung. Nur die EU ist inzwischen für Frieden und ja, Wohlstand sowieso, aber auch für Frieden in Europa ist die EU inzwischen saugefährlich. Und deshalb bin ich ja, wenn ich. Deshalb war ich immer für eine Reform der EU, weil ich ja eigentlich die europäische Einigung gut finde. Aber jetzt musste ich eben anerkennen, die ist nicht reformierbar. Jetzt muss sie weg und dann können wir nur hoffen, dass danach schnell die Vernunft vorherrscht, zu sagen, okay, wir entgründen was Neues. Auch nicht mehr in Brüssel, wo dieser ganze Sumpf sitzt, das machen wir dann irgendwo anders. Und gründen nochmal neu so eine Wirtschaftsgemeinschaft wie in den 80ern. Von mir aus gerne mit Schengen, mit freier Reise und ohne Grenzkontrollen kann man alles machen.
Es gibt dazu ein tolles Meme zu dem, was du gerade gesagt hast. Zwei Bilder. Auf der einen Seite sieht man Europa, die ganzen Grenzen drumherum. Das ist Europa. Und dann sieht man auf dem anderen Bild auch wieder die Kontur von Europa und aber nur farbig ausgemalt Straßburg und Brüssel. Also dann so in diesem großen Kontinent nur zwei kleine Farbkleckse. Das ist die EU. Weißt du, Europa. EU, ja, und in dem Bild ist eigentlich alles gesagt, ja, dass ein künstliches Konstrukt von Kräften, die da gewisse Pläne im Spiel haben oder im Sinn haben, sich das da so organisiert haben. Vielleicht kommt es ja zu seinem natürlichen Ende hier, wie ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das jetzt wieder ganz schön viel für den 1. Januar. Lieber Thomas, ich sage danke, dass du Zeit hattest und trotz deiner quasi etwas Übernächtigkeit uns da nochmal ein bisschen ins neue Jahr geleitet hast.
Ich bin ausgeschlafen. Ich weiß nur nicht, ich muss jetzt mal gucken, wie viele Tage ich brauche, um wieder vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus hinzukriegen. Aber ausgeschlafen bin ich.
In diesem Sinn, mach's gut, guten Start ins neue Jahr. Wir sehen uns dann wöchentlich und nach draußen auch nochmal. Nicht verzagen, Thomas Röper fragen. Nee, der war
Nee, das
platt.
ist das
Der
doof.
war
Rüber,
platt. Der war
rüber
platt.
macht schlecht. Naja, eine schlechte
Nehme ich
rüber
zurück.
fragen
Diesen,
macht schlechte
ich
Stimmung.
distanziere mich von dieser eigenen Aussage und nehme das zurück, vorbehaltlos.
Nicht verzagen, Robert fragen. Das ist immer der optimistische, Gutdenkende unter uns.
Vielleicht so. Jetzt machen wir Schluss.
Wenn ihr was Nettes hören wollt, fragt Robert. Dafür bin ich nicht zuständig.
Tschüss, Thomas. Nach
Mach's
draußen.
gut.
Guten
Ciao.
Start. Bis bald. Ciao.